23. Vortrag zur Apokalypse. Wir stehen gerade bei den sieben Siegeln, wenn ihr euch erinnert. Also es geht um die Öffnung der sieben Siegel. Kurz, wir haben ja noch nicht sehr viel gemacht, wir haben ein bisschen über das erste Siegel gesprochen und dann das zweite kurz gelesen. Wir werden also heute da ein bisschen weiter vordringen. Also stellen wir uns noch kurz einmal die Szenerie vor. Die Szenerie, die geschildert wird, ist also vor dem Thron im Himmel, umgeben von den 24 kleineren Thronen mit den 24 Ältesten. Davor das gläserne Meer, das ein Symbol ist für das Mineralreich der Erde, also für das kristalline Reich. Und da sagt mir, dass ein gewisser Zusammenhang besteht zwischen den Kristallisationskräften und unseren Ich-Kräften. Dass da eine gewisse Gemeinsamkeit da ist, dass das im Grunde die gleiche Quelle irgendwo hat. Und dass da auch eben die Geister der Form eine Rolle spielen. Sie stehen also auch hinter dem Mineralreich, also hinter den Gestalten des Mineralreichs, so wie wir es heute haben. Und sie haben eben auch etwas zu tun mit unserem Ich, nämlich in dem Sinne, dass eigentlich aus ihrer Geistestat, aus ihrer Opfertat einmal der Impuls, sagen wir mal so, für unser Ich gegeben wurde. Natürlich steht dahinter aber was viel Größeres, nämlich der Christus, der durch die Gemeinschaft der sieben Elohim wirkt. Und das heißt, die eigentliche Quelle unserer Ich-Kraft ist letztlich der Christus selbst, aber eben vermittelt durch die Gemeinschaft der Elohim, die Geister der Form. Und dieses formende Prinzip, das ist eben ganz besonders charakteristisch für unsere menschliche Ich-Kraft. Bei den Engelwesenheiten ist das anders, bei den Erzengelwesenheiten ist das anders und auch bei den Urengelwesenheiten ist das anders. Die sind uns ja alle in ihrer Menschwerdung, das heißt eigentlich in ihrer Ich-Werdung vorangegangen, eben auf den früheren planetarischen Entwicklungszuständen. Das haben wir ausführlich besprochen. Die gehören eben auch zu den 24 Ältesten letztlich, die um den Thron herumstehen. Also es gibt sieben Gruppen auf dem alten Saturn, es gibt sieben auf der alten Sonne, sieben auf dem alten Mond und während der Erdentwicklung sind uns auch noch drei Stufen vorangegangen, also insgesamt 3x7 ist 21 und noch drei dazu von der Erde sind insgesamt 24, das sind die 24 Ältesten. Das ist also einmal die Szenerie und dann sehen wir also das Buch mit den sieben Siegeln und das Lamm, das vor dem Thron steht, das als einziges befähigt ist, dieses Buch mit den sieben Siegeln zu öffnen. Und in dem Buch mit den sieben Siegeln ist im Grunde die ganze Menschheitsentwicklung drinnen, geschrieben in imaginativen Bildern, wenn man so will. Um das geht's. Also einerseits mit Blick auf die Vergangenheit, aber auch natürlich mit dem Blick auf die Zukunft. Und diese apokalyptischen Bilder, die da jetzt geschildert werden, dann wenn die Siegel geöffnet werden, kann man durchaus auf verschiedene Zeitperioden anwenden. Sie haben einen Art urbildlichen Charakter. Und das heißt, sie sind in gewisser Weise zu jedem Zeitpunkt anwendbar, aber ganz besonders gelten sie für die Zeit, die auf unsere sieben Kulturepochen folgt. Also wenn ihr euch erinnert, wir haben jetzt das Zeitalter der sieben Kulturepochen, von denen wir jetzt im Moment mitten in der fünften drin, nein, mitten ist übertrieben, wir stehen eigentlich erst ziemlich am Anfang der fünften Kulturepoche. Das heißt, wir haben noch zwei große Epochen vor uns. Jede Epoche dauert etwa 2160 Jahre. Das ist also ein Zwölftel der Zeit, die der Frühlingspunkt braucht, um ganz durch den Tierkreis durchzugehen. Damit ändert sich die Stellung der Erdachse, damit ändert sich zum Beispiel, dass der Polarstern heute genau oder fast genau im Norden steht, gilt nur jetzt. Vor ein paar tausend Jahren war das anders und in der Zukunft wird es auch wieder anders sein, weil das bewegt sich. Also diese 2160 Jahre zusammen, sieben Epochen, gibt also etwas über 15.000 Jahre. Das ist also die Zeit unserer Kulturepochen, in denen wir jetzt drinnen stehen. Und das Wesentliche war auch, also die Aussage Rudolf Steiners, dass im Grunde gegen Ende dieser Zeit der Kulturepochen bereits die Phase beginnt, wo Menschen sich nicht mehr auf Erden in einem physischen Körper oder besser gesagt in einem stofflichen physischen Körper inkarnieren. Also das heißt, wo langsam im Grunde die Menschheit, wenn man es äußerlich betrachtet, beginnt auszusterben, im äußeren Sinn. Wird dann allerdings noch eine ganz schöne Weile dauern, bis sich der Prozess vollzogen hat, aber wir stehen im Grunde jetzt in der Epoche drinnen, wo überhaupt auch die meiste Zahl an Menschen auf Erden verkörpert ist. Es wird vielleicht noch bis Ende des Jahrhunderts weitergehen, dieses Jahrhunderts, also bis 2100 ungefähr. Und dann wird wohl die Weltbevölkerung wieder zurückgehen. Und das heißt also auch schon in der jetzigen Kulturperiode, in der fünften, in der wir drinnen stehen, gegen Ende zu, wird es schon deutlich weniger Menschen auf Erden geben. Nicht, weil schon so viele sich nicht mehr inkarnieren, aber weil einfach die Zeiträume zwischen den Inkarnationen wieder größer werden. Jetzt, im Moment, sind sie sehr dicht und die Entwicklung geht unheimlich rasch dadurch. Also es ist so, dass wirklich alle Menschen im Moment herunterdrängen und fast gleichzeitig da sein wollen und mehrmals in derselben Kulturepoche kommen, was sehr ungewöhnlich ist, weil einfach jetzt das höchste geistige Entwicklungstempo da ist. Also nämlich geistiges Entwicklungstempo für das, was wir entwickeln können, solange wir im physisch-stofflichen Körper sind. Weil wir müssen ja dann irgendwann lernen, eben gegen Ende der Zeit der Kulturepochen, ohne eines solchen... Es tut mir leid, dass wieder das Telefon läutet, aber ihr wisst eh schon alle, ich kann es nicht wirklich abstellen, weil es läutet im Computer drinnen. Und wenn ich den stumm schalte, dann hört ihr mich wahrscheinlich nicht mehr und vor allem ich euch nicht. Gut. Ist wieder aus. Verzeiht bitte. Ja, also das heißt, wir haben jetzt sehr, sehr große geistige Aufgaben zu bewältigen. Wir haben immer auch die Kraft dazu, sie jetzt zu bewältigen. Also das muss uns auch bewusst sein. Wir haben jetzt die Kraft dazu. Es sind auch sehr viele Gegenkräfte da natürlich. Also gerade in unserem Jahrhundert, schon beginnend im 20. Jahrhundert, weil im Grunde das 20. Jahrhundert war aus geistiger Sicht eine ziemlich große Katastrophe. Wenn ich jetzt... Aber auf der anderen Seite auch was sehr Positives, weil die Anthroposophie in die Welt gekommen ist, also mit Beginn des 20. Jahrhunderts. Aber wie es so typisch ist, wenn so ein starker Impuls in die Welt hineinkommt, dann kommt ein starker Gegenschlag. Das gehört also eigentlich immer zusammen und die Gegenschläge sind aber auch die Voraussetzung in Wahrheit dafür, dass sich die geistigen Impulse weiterentwickeln können. Sie müssen sich gegen diesen Widerstand durchsetzen, in Wahrheit. Und nur heute in unserem 21. Jahrhundert sind mindestens genauso starke Gegenkräfte da, sie sind in Wahrheit stärker, aber sie arbeiten bereits auf einer viel subtileren Ebene. Also im 20. Jahrhundert ist viel gegangen, zunächst einmal in der ersten Hälfte mit äußerer Gewalt, Krieg und Hunger, Armut und dergleichen, als Vorbereitung dafür, dass dann nach dem Zweiten Weltkrieg das große Wirtschaftswunder kommt und das geistig im Grunde Versinken im Materialismus. Jetzt will ich gar nichts gegen das Wirtschaftswunder sagen. Wir sind mal froh, dass wir vieles haben. Aber das Problem ist, dass wirklich das geistige Streben sehr stark zurückgegangen ist, sagen wir so, und das Bewusstsein fürs Geistige überhaupt. Auch nämlich namentlich in den Naturwissenschaften. Aber auch das hat etwas Wichtiges und Gutes, weil viele Einwände der Naturwissenschaften, auch gegen das Geistige als solches, sind durchaus berechtigt. Weil viele geistige Vorstellungen, die wir noch mitschleppen aus der Vergangenheit, kraftlos und in Wahrheit falsch sind. Die zwar sehr idealistisch und schwärmerisch irgendwo sind und sich schön die geistige Welt ausmalen, aber nicht in die Wirklichkeit der geistigen Welt eintauchen, sondern im Grunde in Fantasiegebilde. Und die Fantasiegebilde, die wir mitschleppen schon seit langer Zeit, sind teilweise wirklich Gegenimpulse mittlerweile. Wenn man denen anhängt, wird verhindert, dass man ins Geistige kommt. Das ist einfach die typische luziferische Art, halt die Menschen abzulenken, indem man ihnen ein wunderschönes geistiges Reich vorgaukelt, das aber halt leider nicht das Richtige ist, sondern Luzifers Reich ist. Die Widersacher arbeiten immer im Grunde mit den Mitteln und immer mehr auch Ariman, dass sie den Menschen eigentlich was Schönes, was Angenehmes, was Gutes zeigen, wo man sagt, ja, das ist es. Ich meine, der Ariman arbeitet heute auch viel mehr mit Verführung, halt die Technik und die Wirtschaft und die materiellen Dinge bieten. Und es liegt nicht im Wesen des Ariman, dass er uns sozusagen äußerlich quälen will und dass das alles mit Krieg und Not und so weiter verbunden sein muss. Das ist da hat es einfach noch nicht so richtig funktioniert, da hat er noch nicht so richtig Tritt fassen können. Aber dort, wo er wirklich gefährlich wird, ist im Grunde, wo das alles so schön und ja geradezu wünschenswert ausschaut. Bequem, Freude macht, Spaß macht, Glück erzeugt. Diese Dinge sind einfach viel gefährlicher, weil sie die Menschen viel leichter korrumpieren. Ich meine, wenn wo die Not und die Gefahr, der Krieg und die Angst da ist, na, dann sagt man sofort natürlich, ich bin froh, wenn ich das los bin. Aber wenn es einem eigentlich eh gut geht und man die innere Leere ja gar nicht merkt, weil man eh genug äußere Ablenkungen hat und die befriedigt werden, dann verfällt man wirklich in die geistige Trägheit hinein. Also das ist die große Problematik jetzt unseres Jahrhunderts. Und wo wir dagegen aufstehen müssen in gewisser Weise. Und halt die Apokalypse zeigt aber sehr deutlich, wir werden das sehen jetzt bei der Öffnung der Siegel, ja, welche Gegenimpulse notwendig sind, aber was wir auch dafür auf uns nehmen müssen in Wahrheit. Weil die Botschaft, die vielleicht auf den ersten Blick unerfreuliche Botschaft ist die, dass wir eigentlich ganz bewusst ein gewisses Leid auf uns nehmen müssen, um uns geistig entwickeln zu können. Ich meine, das ist ja in Wahrheit auch die große Botschaft des Christentums überhaupt. Dass im Gegensatz zu im Grunde allen anderen Religionen, das Christentum ist eigentlich mehr als eine Religion, aber natürlich ist da es auch ein äußeres Bekenntnis ist, kann man es auch als Religion auffassen. Aber im Grunde ist es die einzige Religion, die seinen Anhängern als erstes das Bild vom Leiden zeigt und das Leiden anzunehmen und nicht verspricht, es einfach wegzuschaffen, so gleich, sondern dass der Weg eigentlich zur Erlösung durch das Leid durchgeht. Ich meine, wenn man sich anschaut, im Gegensatz dazu zum Beispiel beim Buddhismus ist das Grundprinzip eigentlich, wie führe ich ein Leben, das mich vom Leiden befreit. Man darf das jetzt nicht als einfach falsch oder Ding bezeichnen, weil am Ende der Erdentwicklung wird es sehr notwendig sein, damit wir dann aus den Inkarnationen herauskommen. Aber wichtig ist, dass wir vorher sozusagen durch dieses Leid durchgegangen sind, um überhaupt unsere Erdenaufgabe zu erfüllen und dann in einer höheren Form eben ohne irdische Verkörperung weiter tun zu können, ohne unser volles Ich-Bewusstsein, ohne unsere Freiheit zu verlieren. Aber das müssen wir uns selber erkämpfen. Also das nur als bisschen als Vorblick. Weil viele esoterische Strömungen, es gibt ja heute, weiß ich nicht, Hunderttausende möchte ich fast sagen, an jeder Ecke findet man irgendwo was zumindest den Titel Esoterik drauf hat und manches auch vielleicht wirklich aus alten Impulsen, eher aus alten Impulsen schöpft, aber die Mehrzahl der Sachen versprechen das große Lebensglück. Und das ist das eigentliche Ziel sozusagen, um das geht. Also wie befreie ich mich schnell von den Leiden, wie komme ich in ein schönes, glückliches Leben hinein. Und der direkte Weg dorthin funktioniert nicht. der würde also bedeuten, dass wir unsere Erdenaufgabe versäumen, dass wir unser Ich nicht richtig entwickeln können und dass wir damit nicht die Aufgabe in einer viel, viel ferneren Zukunft erfüllen können, die wir eigentlich erfüllen sollten oder die für uns vorgesehen ist. Nämlich wirklich einmal im großen Stil einmal selbst weltschöpferisch zu werden. Das ist eine sehr, sehr ferne Perspektive. Aber nämlich, dass es wirklich im großen Stil ist. Aber wir sind es heute im kleinen Rahmen durchaus schon. Also man darf nicht übersehen, wie sehr wir schon längst, seit die Menschen das erste Mal die Erde in einer Inkarnation betreten haben, ja sogar schon bevor sie so ganz fest mit den Füßen unten gestanden sind, schon an der Erde mitgearbeitet haben. Und die Gestalt der Erde und wie sich das Leben hier entfaltet, ist sehr wesentlich mitbestimmt durch den Menschen. Das Tierreich, das Pflanzenreich, das Mineralreich ist im Grunde etwas, was der Mensch aus seinem seelisch-geistigen Wesen herausgesetzt hat. Und das hat sich halt zuerst manifestiert, bevor er selber dann in der heutigen Form die Erde betreten hat. Aber das alleine ist schon einmal ein erstes, wo der Mensch sehr stark beteiligt ist. Mit Hilfe höherer Wesenheiten wäre man noch nicht alleine dazu fähig. Aber es ist wesentlich mitbestimmt durch die Art schon damals, wie wir uns geistig entwickelt haben. Und seit wir auf der ersten Inkarnation sind, haben wir einen gewaltigen Einfluss auf die Erde. Wenn man heute jetzt spricht von den großen Sachen mit Klimaeinfluss des Menschen und so, das ist eine Winzigkeit, eine Kleinigkeit gegenüber das, was der Mensch schon getan hat in der Vergangenheit. Ich meine, es ist interessant zu verfolgen, man kann manches sogar äußerlich verfolgen. Als die Menschheit sich begonnen hat zu verbreiten auf der Erde, man kann das auch äußerlich ein bisschen nachverfolgen, dann sieht man, wo immer der Mensch eingewandert ist, ist ein katastrophales Artensterben. 80% der Großtierarten sterben aus. Und wirklich so im selben Jahrtausend, in dem der Mensch dort ankommt, sterben sie aus. Man muss das nicht nur als Katastrophe bezeichnen. Es ist halt, aber man muss einfach wissen, der Mensch wirkt mit an der Umgestaltung der Erde und dabei werden gewisse neue Tierformen gebildet und sehr viel mehr ausgeschieden aus der Entwicklung. Das passiert einfach. Ich will das jetzt gar nicht werten, es ist einfach ein Phänomen, das man verfolgen kann. Und heute wäre die Erde ohne den Menschen in Wahrheit nicht überlebensfähig. Das wird kaum gesehen heute, weil viele haben das Empfinden, ja, eigentlich wenn es den Menschen nicht gäbe, würde es der Erde viel besser gehen, weil wir so viel ruinieren. Und das ist auch wahr, wir ruinieren sehr viel. Aber ohne uns würde es auch von selbst eingehen. Das ist das Problem. Also die Erde, wir hängen mit der Entwicklung der Erde ganz, ganz stark zusammen. Und wir sind jetzt in dem Zeitalter, wo wir uns dessen wirklich ganz klar bewusst werden sollten. Und eben auch nicht nur durch unsere äußeren Taten, sondern, wie soll ich sagen, durch den geistigen Hintergrund unserer Taten. Das ist das viel Entscheidendere noch. Es ist nicht nur das CO2, was wir in die Luft blasen, sondern es ist ein wesentlicher Faktor, zum Beispiel heute unser noch immer sehr stark materialistisches, starres, totes Denken. Das hat über einen längeren Zeitraum einen gewaltigen Einfluss auf die Natur. Die Denkkräfte sind eigentlich Lebenskräfte und wenn wir sie aber zum Absterben bringen, und das tun wir im heutigen Denken, dann stören wir eigentlich unseren eigenen Organismus. Man muss denken, weil heute die Menschen ja im Durchschnitt älter werden als in der Vergangenheit. Ich meine, das Maximalalter war schon in der Antike oder früher ziemlich gleich. Auch da gab es 90-Jährige, 100-Jährige, aber halt nicht so viel. Aber dass es mehr sind, das ist heute unserem toten Denken zu verdanken in Wirklichkeit. Und die Frage ist aber, wie positiv das für die Erde ist. Ich meine, es ist halt eine Notwendigkeit heute, dass sich viele Menschen mit diesen Todeskräften auseinandersetzen müssen, die sie im eigenen Organismus tragen. Weil wir einfach ein anderes Bewusstsein entwickeln, wenn wir mit, weiß ich nicht, 40 Jahren vielleicht sterben oder mit 90 oder 100 Jahren. Weil gerade in der Auseinandersetzung mit diesen Absterbekräften entwickeln wir ein starkes Bewusstsein, entwickeln wir die stärkste Kraft, uns geistig weiterzuentwickeln. Das heißt, wir müssen eigentlich das, was wir an Jugendkräften einmal mitnehmen, dann benutzen, ins Bewusstsein zu heben. Und um es wirklich ins Bewusstsein zu heben, was wir in der Jugend noch mehr instinktiver machen, dazu brauchen wir gerade diese Alterskräfte. Die sind ganz, ganz wichtig auch. Wir müssen lernen. Und in diesen Alterskräften steckt natürlich der Widersacher drin, also namentlich der abrahamische Widersacher. Der hat damit zu tun, der steckt hinter diesen Todeskräften. Aber die sind nicht einfach nur was Böses, sondern auch etwas Notwendiges. Also auch dieses Bewusstsein ist wichtig für die Zukunft, dass die Widersacher notwendig sind für unsere Entwicklung und die Auseinandersetzung mit ihnen. Und so die einfache Zuordnung Gut und Böse, muss man mal schauen. Also böse wird der Mensch, wenn er einfach den Widersachern zu viel Raum gibt. Das kann man mal sicher sagen. Ob die Widersacher als solche böse sind, ist eine ganz andere Frage. Weil sie erfüllen nämlich eine notwendige Aufgabe in der Welt. Und die Welt wäre nicht besser, wenn sie nicht da wären. Weil wir könnten dann unsere regelrechte Entwicklung gar nicht durchmachen. Im Grunde, die Welt wäre anders, aber der Mensch könnte sein Ich in der Art, wie es ihm vorherbestimmt ist, ja, vorherbestimmt ist eigentlich ein falsches Wort, aber wie es ihm ermöglicht ist. Also dem Menschen ist eben die Möglichkeit gegeben, ein einzigartiges, freies Ich zu entwickeln. Wir stehen erst ganz am Anfang. Und wenn zum Beispiel heute die Naturwissenschaften, die Neurowissenschaftler sagen, ja, was ihr mal von einem Ich redet, ich habe ins Gehirn geschaut, ich habe nirgendwo ein Ich gefunden und das schaut auch gar nicht danach aus, weil die Menschen sind eigentlich, die haben in Wahrheit in sich so viele verschiedene Persönlichkeiten, die widersprüchlich sind, erlebt man ja manchmal selber in sich, dass man nicht immer mit sich selbst eins ist. Also sie wissen gar nichts von dem wirklichen Ich. Und sie haben recht, weil wir im Alltagsbewusstsein ja kaum etwas davon erleben. Wir ahnen nur, dass wir eins haben. Ich habe öfters das Bild gebracht vom schwarzen Loch in der Wand. Wir sehen nur, dass ein Loch da ist, aber was da wirklich drinnen steckt, sehen wir noch nicht. Aber jetzt bricht die Zeit an, dass wir langsam uns unseres Ichs bewusster werden. Nämlich bewusster werden, welche gewaltige, schöpferisch-geistige Kraft da drinnen ist. Und die können wir aber nur selber rege machen. Niemand kann uns zeigen, wie unser Ich ist. Wir müssen aus ihm heraus tätig werden und dieser Tätigkeit sozusagen selbst zuschauen. Das ist auch der Weg in die geistige Welt hinein. Dort fängt er an. Wenn wir unsere eigene geistige Tätigkeit beobachten lernen. Ganz bewusst. Wir beobachten sie nämlich zum Beispiel im normalen Verstandesdenken nicht. Wir beobachten die Gedanken, die herauskommen, aber das lebendige Denken, aus dem sie gebildet werden, beobachten wir nicht, sondern nur das fertige Produkt, das herausschneidet und dann als toter Begriff da ist und den setzen wir halt irgendwo zusammen. Aber das wirkliche Denken, weil das wirkliche Denken ist Lebenskraft, pure Lebenskraft, nichts anderes. Es ist dieselbe Kraft, die die Natur gestaltet, die Pflanzen, die Tiere, ja sogar die Mineralien. Weil ein Mineral kristallisiert aus einem lebendigen Prozess heraus. Und erst wenn der Prozess fertig ist, dann ist es das tote Mineral mit seiner starken geometrischen Form. Das kann jeder im Winter erleben bei den Eisblumen. Schaut euch die Muster an, die am Fenster entstehen. Es ist ein Kristallisationsprozess. Und da entstehen ganz typisch so pflanzenartige Formen. Weil sie eigentlich der Kristall aus einem lebendigen Prozess hervorgeht, der irgendwann einmal dann stehen bleibt und erstarrt. Und dann ist das fertige Mineral da. Und das heißt, so müssen wir in unserem Denken als ersten Schritt erleben lernen, den Prozess des lebendigen Denkens selber, bevor es zum fertigen Gedanken kristallisiert ist. Das ist der erste Schritt, den wir machen können. Das ist das, was Rudolf Steiner bereits im Grunde in seiner Philosophie der Freiheit ganz deutlich beschrieben hat. Also da fängt ganz konkrete geistige Wahrnehmung halt einmal auf der untersten Ebene an, nämlich auf der Ebene der Ätherkräfte im Grunde. Die fange ich an zu erleben, spüre aber dahinter natürlich, dass das Ich da steht und dass das aus der Quelle fließt. Aber es auf dieser lebendigen Ebene einmal abzufangen, das ist der erste Schritt. Und wenn man es steigert, kommt man zum imaginativen Erleben, zum imaginativen Bewusstsein. Also das heißt, ein Wahrnehmen der geistigen Welt in Seelenbildern. Wir haben öfter darüber schon gesprochen, ich will es jetzt heute nicht noch einmal vertiefen, wird sicher in Zukunft wieder öfter kommen. Aber ja, aber es ist, ich weiß nicht.
Kommt jede Stunde
einmal irgendwo. Also ich habe es jetzt heute kurz erwähnt, aber ich walke es heute nicht aus, damit wir zu unseren Pferdern kommen. Ja, und damit war das Stichwort unsere Pferdern. Weil nämlich das Verstandesdenken musste sich vorbereiten. Und die Vorbereitung war dazu natürlich, dass der Mensch einmal überhaupt die Erde betritt, also mit seinen Inkarnationen anfängt, dass er sich aufrichtet, das ist das Erste, was beginnt. Dass er die Sprache, also zuerst so Gesangartiges, dann die Sprache sich entwickelt und zuletzt das Denken. Und mit dem Denken dann auch die Gehirnbildung erfolgt. Das ist also eben interessanterweise eigentlich das Letzte. Es fängt also mit der Aufrichtung an, es fängt an mit dem geschickten Gebrauch der Hände und der Differenzierung eben Füße und Hände. Bei den Affen, die aus der Entwicklung dann ausgeschieden sind, ist diese Differenzierung eben nicht so ausgeprägt da, weil die Affen haben nicht wirklich ihre richtige Füße, sondern das sind also halbe Hände. Die sind nicht einfach spezialisiert darauf rein, jetzt diese Säule zu tragen und dafür die oberen Gliedmaßen zum Greifen, zum Gestikulieren vielleicht, sondern beim Affen ist es nur unausgegoren irgendwo. Es können die hinteren Beine auch zum Greifen verwendet werden und so weiter.
Man kann ja sagen, der Affe ist ganz Hand.
Der Affe ist ganz Hand.
Der Affen ist Hand, aber dadurch wird es, also das, was die menschliche Hand ist, auch wieder zu spezialisiert.
Ja, genau. Ganz genau. Richtig. Richtig. Und bei uns differenziert sich das also total. Ja, also dann kommt halt die Gehirnbildung, da sind gewaltige Ätherkräfte dazu notwendig, dass das aufgebaut wird und überhaupt erhalten wird. Nicht, weil unser Gehirn ist eigentlich aus biologischer Sicht ein katastrophales Organ, es braucht fast ein Viertel der Körperenergie, damit es nur nicht abstirbt, und zwar Tag und Nacht, also da muss unsere Energieproduktion ununterbrochen laufen, dass das Ding da oben nicht kaputt wird. Also es ist ein riesiger Aufwand dafür notwendig und es zieht auch tatsächlich gewaltige Lebenskräfte an, um sich durchformen zu können. Und es hat immer die Tendenz abzusterben dabei. Aber gerade durch diesen Absterbensprozess kommt das Bewusstsein zustande. Das ist ganz wichtig, das ist also oben am stärksten. Also es sind gewaltige Ätherkräfte, die da hereingezogen werden müssen. Und dass das möglich war, dazu musste, bevor der Mensch noch sich so richtig aufzurichten begonnen hat, die Pferde ausgeschieden werden aus dem Menschenwesen, wenn man so will, also aus dem seelisch-geistigen Menschenwesen, das herunterkommt. Also das heißt, die Pferde sind kurz vor der Zeit entstanden, bevor der Mensch wirklich in dieser aufrechten menschlichen Gestalt die Erde betritt. Und daher ist das Pferd aus seinem Wissen aus alten Zeiten immer wieder ein Symbol gewesen für die Intelligenz des Menschen. Wenn man sagt, okay, das musste ausgeschieden werden, die Pferde haben einen gewaltigen Ätherkopf, der ist noch viel größer als der Pferdekopf. Dann sagt man, man soll das Denken den Pferden überlassen, weil die haben den größeren Kopf. Also sie haben sogar einen sehr viel größeren Kopf. Ich meine, andere Tiere auch, aber bei den Pferden halt ganz besonders. Aber wir mussten genau diese Kräfte hineinziehen. Und die alle hineinziehen und verwenden oder verschwenden oder wie immer man will, zur Gehirnbildung. Das ist der Punkt. Und daher das Pferd als Bild für die Intelligenz. Und daher treten jetzt bei den Siegeln tritt genau dieses Symbol auf. Was heißt Siegel überhaupt? Ja, Siegel heißt, dass damit eine Anlage geschaffen wurde, die zunächst im Menschenwesen selbst versiegelt wurde. Also das heißt, in sein Wesen eingeschrieben wurde, schon in der sogenannten atlantischen Zeit, also noch vor der Zeit der Kulturepochen. Es gibt noch Sessel genug. Geht sie aus? Ist ja dann bequem ein Fauteuil. Also noch vor der Zeit der Kulturepochen, Eiszeit würde man sagen, oder Steinzeit, zu diesen Zeiten, also hat diese körperliche Entwicklung einmal stattgefunden, das heißt, da wurde das Instrument geschaffen und versiegelt im Menschenwesen. Während der Zeit der Kulturepochen wurde einmal bis zur griechisch-lateinischen Zeit diese Kräfte einmal versucht, langsam ins Seelische hineinzuheben. In der urindischen Zeit noch ganz wenig. Da war noch sehr viel mehr, ja fast Hellsichtigkeit, das Überwiegende. Nicht einmal noch so die Sinneswahrnehmung, das beginnt erst. Denken ist eigentlich noch ganz Imagination. Also ist noch sehr wenig, aber es wird dann schon stärker in der urpersischen Zeit und dann besonders, ein besonderer Schnitt ist drinnen, als die Hochkulturen beginnen mit der ägyptisch-chaldäischen Zeit, da ist ein großer Sprung drinnen. Also da geht es bereits sehr scharf hinein in die Entwicklung des Verstandes. Es ist zwar noch nicht die Verstandesseele, weil die kommt erst in der griechischen Zeit, aber dort wird schon sehr viel vorbereitet und gerade die ägyptische Einweihung. Also eine der wesentlichen Einweihungsziele war die Einweihung ins Denken. Also das vorauszunehmen, was dann auf breiterer Stufe in der griechisch-lateinischen Zeit, ich sage einmal unter Anführungszeichen, natürlich oder durch die Kulturentwicklung hervorgekommen ist. Aber dort war es ein Einweihungsschritt. Also darum ging's. Eben um dann die großen Hochkulturen, eben zum Beispiel das Ägyptische Reich, wirklich verwalten zu können und plötzlich nicht nur mehr kleine Dorfgemeinschaften zu haben, sondern große Völker zu versorgen und große Völker auf der Erde zu einer Gemeinschaft irgendwo zu bilden. Also das war ein ganz gewaltiger Schritt und da spielt dieses Denken bereits eine sehr, sehr starke Rolle. Natürlich hatten die Eingeweihten es auf andere Art gewonnen und auch auf andere Art ausgeübt als wir heute oder auch als die Griechen zum Beispiel, aber trotzdem, da fängt es an. Es fängt ja überhaupt auch die wirkliche Seelenentwicklung auch erst so richtig an in der ägyptischen Zeit. Darüber haben wir auch gesprochen. Es fängt an mit der Empfindungsseele, das heißt, man hat in der Empfindung, im Fühlen spürt man es, fängt man auch an, die Wahrheit zu spüren und diese Dinge. Also da fängt erst diese Verinnerlichung überhaupt an. Und vorher war das Seelische viel mehr was Äußerliches. Hat man es viel mehr draußen in der Welt erlebt. Jetzt fängt man an, es noch innen zu tragen. Und dann halt der Höhepunkt im Grunde in der griechisch-lateinischen Zeit. Und da wird jetzt dieser Intellekt am stärksten ausgebildet, das Gehirn am stärksten durchgebildet und das wirkt hinein bis in unsere Zeit jetzt. Man kann sagen, jetzt ist die, ja, eine Blüte würde ich gar nicht sagen, aber jetzt kommt es langsam an einen Endpunkt, aber an einen Endpunkt mit dem höchsten Raffinement, kann man sagen. Und das heißt aber, jetzt haben wir wirklich nur mehr im Grunde so im Alltagsdenken zumindest wirklich den toten Intellekt. Und der tote Intellekt bedeutet, dass diese Ätherkräfte wirklich hinein versiegelt wurden in das Gehirn. Und es stimmt, wenn heute die Naturwissenschaftler sagen, na, es ist das Gehirn, das denkt. Für die heutige Zeit und für das heutige tote Denken stimmt das im Wesentlichen. Ich meine, hier und da schneit schon was anderes noch hinein, aber das sind so die Glücksmomente. Aber so im Großen und Ganzen haben die Naturwissenschaftler recht. Und daher ist es gut, dass sie das auch laut und deutlich sagen und dass man nicht auf der falschen Stelle zu suchen anfangen. Also das ist daher ganz wichtig. Also Naturwissenschaft, wo sie ja richtig betrieben ist, aber wenn sie ganz den materialistischen Ansatz hat, ist eine totale Hilfe, daher falsche geistige Ideale zu erkennen und langsam zu überwinden. Weil wir heute jetzt nur spintisieren, ja, da irgendwo ist ja doch der Geist und der schwebt, weiß ich nicht, wo er da schwebt. Beim heutigen Denken schwebt gar nichts. Da schwebt nichts, es ist angestürzt.
So eine tief ernste Sache, so humorvoll auszudrücken.
Ja, also da. Aber es ist ein notwendiger Bauchfleck, den wir halt damit machen, oder auf den Kopf gefallen sind, weiß ich nicht, wie man es nennen will. Ist halt so. Naja, damit wir das jetzt ein bisschen konkreter an die Apokalypse anhängen, lese ich einmal ein Stückchen dazu, damit wir die Bilder auch bekommen dazu. Also die imaginativen Bilder, in denen jetzt entsiegelt wird im Grunde, welche Kräfte da eigentlich tätig sind. Also nämlich um die Verstandeskräfte herauszubringen und was das seelisch bedeutet und so fort. Das erste Siegel haben wir das letzte Mal schon gelesen, aber ich wiederhole es. Und ich sah, das Lamm öffnete eines der sieben Siegel und ich hörte eines der vier Tiere mit Donnerstimme sprechen, komm. Und ich sah, siehe, ein weißes Pferd und sein Reiter hielt einen Bogen in der Hand, und es wurde ihm eine Krone auf das Haupt gesetzt. Als Sieger zog er aus zu weiteren Siegen. Also das ist das erste Siegel, das geöffnet wird. Na, das ist erst der ganz zarte Anfang, wo diese gewaltigen Ätherkräfte begonnen haben, das Gehirn zu ergreifen, wo das Bewusstsein in Wahrheit noch ein ganz hellsichtiges war, ein ganz imaginatives Bewusstsein war. Aus dem heraus ist letztlich auch unser heutiges intellektuelles Denken entstanden, aus diesem alten, imaginativen Erleben. Alt in dem Sinn, dass es noch nicht bewusst aus dem Ich heraus gelenkt wurde, sondern dass es einfach als Eingebung hereingekommen ist. Dass es im Gegensatz zur heutigen Imagination sehr wohl auch auf das körperliche Instrument gestützt war, aber noch gar nicht so sehr auf das Gehirn, sondern zunächst einmal auf die Kräfte da unten. Also es fängt an mit einer Art Bauchhellsehen, dann geht es mehr über die Mitte hinauf und dann steigt es langsam hinauf, aber da stirbt es dann ab letztlich zum Intellekt. Daher ist beim alten Hellsehen, auch das habe ich öfters erwähnt, hat es daher immer schon, zumindest seit der Zeit der Kulturepochen, also auch schon in der urindischen Zeit, einen gewissen, immer stärker werdenden, sinnlich bildhaften Charakter gehabt. Das heißt, auch die hellsichtigen Erlebnisse waren so wie traumartige Sinneseindrücke im Grunde. Und ich habe deutlich schon ein paar Mal, was heißt fast immer gesagt, das moderne Hellsehen hat einen ganz anderen Charakter. Es ist entkleidet dieser sinnlichen Bildhaftigkeit. Die kann höchstens Vorbereitung sein, so wie die Schilderungen hier, weil anders können wir es halt nicht schildern, aber eigentlich geht es um das rein geistig-seelische Erleben. Und das wird dann noch wichtig sein, wenn wir zu unserer Kulturepoche kommen. Also das heißt, wir müssen lernen, im rein seelisch-geistigen zu erleben. Diese, ja, wie soll ich sagen, seelischen Erschütterungen zu erleben, die da passieren drinnen. Und das ist etwas, was wir heute in Wahrheit noch nicht wirklich kommunizieren können. Wir haben keine Sprache dafür, keine Worte dafür. Also wir kennen ein bisschen Gefühlsleben, ja, Stimmungen. Aber das ist ja noch nicht das wirkliche Seelenleben. Das ist nicht einmal unser eigenes wirkliches Seelenleben und schon gar nicht die Seelenwelt als solche. Die ist viel intensiver, viel reicher und hat nur einen ganz anderen Charakter als unsere bloßen Gefühlsstimmungen, weil in unsere Gefühlsstimmungen mischt sich in Wahrheit auch immer wieder Sinnliches hinein. Wir haben ja nicht nur Sinne nach außen, sondern auch Sinne nach innen. Also zum Beispiel Empfindungen, man sagt ja auch Sinnesempfindungen, aber auch innere Empfindungen. Also zum Beispiel, wenn ich Atembeklemmung habe, dann ist das ein körperlicher Vorgang einmal bei mir. oder kann ausgelöst werden durch was Körperliches. Aber es ist sofort ein Angstgefühl damit verbunden. Das kann ich gar nicht verhindern. Also wenn ich in Atemnot komme, kriege ich Angst. Da kann ich noch so viel meditiert haben vorher, das steigt einmal auf. Ich kann dann vielleicht ankämpfen dagegen. Aber es kommt einmal ganz natürlich heraus. Aber es kommt da heraus, weil einfach der Lebenssinn spürt, okay, die Atmung ist beklemmt. Und das überträgt sich jetzt auf ein seelisches Erleben. Und was ich erlebe im normalen Angstempfinden bei der Atemnot, ist eine Mischung aus sinnlichem und seelischem Erlebnis. Also das heißt, wenn ich in die Imagination, in die wirkliche reine Imagination gehe, muss ich erleben können, das reine Angstgefühl zum Beispiel, jetzt sind wir gleich bei was nicht so angenehmen, und muss es aber trennen können von dem, was körperlich passiert. Das ist also eins der ersten Dinge, die ich trennen können muss. Und das ist am Anfang gar nicht leicht. Und genauso, wenn es ein Gefühl ist, wo ich mich gut fühle, wo ich von mir aus glücklich bin oder was, was zum Beispiel auch oft körperlich damit zusammenhängt, dass ich einfach gut ausatmen kann, dass ich gut die Spannung loslassen kann. Jeder Atemzug hat diesen Wechsel zum Beispiel. Also einatmen, presst. Ist ein kleines Ding der Beengung sogar, die ich spüre. Ausatmen, befreit. Geht immer im Rhythmus hin und her. Also gerade das Ausatmen befreit. Die Atemnot entsteht dann, wenn ich den Krampf habe, einatmen zu müssen und ich kann nicht richtig oder nicht genug oder ich glaube, ich kann nicht genug einatmen. Dann entsteht diese Spannung mit der Angst. Aber an der wäre ich mir bewusster. Beim Ausatmen schlafe ich immer ein bisschen ein in Wahrheit. Ich befreie mich, ich lasse los. Wir wissen das selber, es ist ja eine gute Technik, wenn man hektisch ist und nervös ist, angespannt ist, atme einmal ein paar Mal gut durch und schau, dass du gut ausatmest, dass du das los hast. Wenn du das magst, dann fängt dieser Stress an, wegzugehen von dir. Und man wird zugleich ein bisschen leichter träumerischer. Und man fühlt sich wohler dabei. Also es ist ein leichter Schritt sogar, ganz zart, so ein bisschen Richtung Exkarnation, könnte man sagen. Während dieses Angstgefühl, die Atemnot, das ist eigentlich das Inkarnationsgefühl. Also es ist nicht jetzt so erfreulich, sich zu inkarnieren. Muss man auch denken. Also man hat sich zwar vorgenommen vor der Inkarnation, ich will da hinunter und man stürzt sich zunächst einmal mit viel Freude da hinunter auf die Aufgabe, die da ist. Aber die letzte Phase ist sehr schwierig. Sich da in den Körper sozusagen hineinzuzwingen, ist kein angenehmes Gefühl und dann noch dazu, dann der nächste Schock, der ganz große ist mit der Geburt und der erste Atemzug. Das erste Einatmen. Das ist ein Drama in Wahrheit. Das ist ein wirkliches Drama, aber wir müssen durch, sonst können wir gar nicht Mensch auf Erden werden. Aber das ist das Urdrama schlechthin, dieser erste Atemzug. Das erste Mal alles da hineinpressen. Und das ist ein allererstes, aber noch nicht bis an die Oberfläche kommendes Erlebnis dessen, was das heißt, dass sich ein Ich inkarniert. Und das heißt Drama. Dort, wo sich das Ich inkarniert, ist immer Drama. Nichts anderes. Und wo sich's exkarnieren darf, ist es Befreiung in Wahrheit. Daher wurde in den alten Kulturen immer auch letztlich die Exkarnation, also der Tod, als was Befreiendes, als was Schönes empfunden. Also bei den Indern noch ganz stark, die haben das heute noch teilweise drinnen, die haben in den weißen Gewändern und so alles, was Lichtvolles. Endlich weg aus dieser leidvollen Geschichte da unten. Weil das Erdenleben hat halt was Leidvolles, weil wir hier das Bewusstsein entwickeln müssen. Sollen, können, dürfen. Wir haben es uns auch mit ausgesucht. Wir wollen immer wieder unten, aber trotzdem erspart es uns nicht dieses Durchgehen durch die schwierige, ja auch schmerzvolle Situation.
Du danke Gott, wenn er dich presst und dank ihm, wenn er dich wieder
entlässt. Genau, Goethes schöne Worte schöner dazu. Ja, schöner kann man es nicht ausdrücken. Und das ist ganz richtig. Und im ganz Kleinen machen wir das bei jedem Atemzug durch. Bei jedem Atemzug. ganz klein, es ist halt immer nur der Ansatz dazu. Aber wir machen es ununterbrochen durch. Und eben auch dann, wenn wir in die Imagination, in die Wirkliche hineingehen, ist das eben auch im Grunde mit einem Ausatmenprozess verbunden. Nur da müssen wir es jetzt schaffen, dabei voll bewusst zu bleiben. Oder? Weil normalerweise gehen wir in einen leisen Schlafzustand hinein oder in einen Träumen hinein, wenn wir ausatmen. Und wenn wir die Imagination bewusst erleben wollen, müssen wir ganz wach dabei bleiben. Ohne das körperliche Werkzeug, ohne der Hilfe, dass uns da was presst und quetscht, sozusagen. Also ohne diese äußere Fessel, die uns eigentlich hilft, bewusst zu werden. Und an der Schwelle stehen wir jetzt, also dass wir das aus eigener Kraft entwickeln können, dass wir uns selbst halten können. Aber wie gesagt, in der urindischen Zeit war das noch ganz schwach ausgeprägt und daher ist dieses Bild ja eigentlich noch ein ganz wunderschönes und ein sehr angenehmes Bild, ja, weil man da im Grunde noch ganz im Geistigen gelebt hat und von Sieg zu Sieg sozusagen fliegt, also das heißt einfach im Geistigen erlebt. Und um das geht es hier. Also das kommt jetzt als seelisches Erlebnis heraus, als Frucht der Gehirnentwicklung und der Entwicklung des ganzen Menschenwesens aus der atlantischen Zeit. Das erlebt man in der urindischen Zeit und jetzt wird das sozusagen entsiegelt, sodass wir beginnen können zu verstehen, was da eigentlich wirkt, was da dahinter gewirkt hat an Kräften. Gerade eben jetzt in dem Moment, insbesondere in unserer Zeit, können wir anfangen, das wirklich bewusst zu erfassen und zu verstehen. Ja, in der zweiten Epoche wird es schon dramatischer, sehr viel dramatischer, und das heißt, da geht es jetzt schon heran, ganz deutlich, wecke das Bewusstsein auf. Und das wird sehr dramatisch ausgesprochen. Und als es das zweite Siegel öffnete, nämlich das Lamm, hörte ich das zweite Tier sprechen. Komm! Und es kam hervor ein zweites Pferd von feuerroter Farbe. Und seinem Reiter wurde die Macht gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, sodass ein gegenseitiges Gemetzel ausbrach. Ein großes Schwert wurde ihm übergeben. Also das klingt schon nicht so freundlich. Da beginnt wirklich die Auseinandersetzung jetzt mit den materialisierenden Kräften, also namentlich mit den arimanischen Kräften von unten. Da fängt es schon an. Und zwar vor allem im Bewusstsein. Es geht da nie darum, dass eben auch äußere Kriege da waren. Wie es in den Mysterien Traman so schön, die äußere Kriege sind ein Bild des Kampfes im Inneren. Das gilt in Wahrheit schon für die Vergangenheit und wir kommen jetzt langsam in die Zeit hinein, wo wir tatsächlich dann einmal die äußeren Kriege nicht mehr haben werden. Es ist noch genug da, aber die Kriege der Zukunft sind immer Kriege, die sie draußen abspielen. Die spielen sie innen, in uns selber ab. Und zwischen den Menschen, aber auf seelisch-geistiger Ebene, nicht auf körperlicher Ebene. Also das beginnt langsam. Es wird in dem Jahrhundert noch stärker werden und es wird vor allem dann ganz stark sein, natürlich in der nächsten Kulturepoche. Also auch der große Krieg aller gegen alle, von dem wir schon gesprochen haben, der dann am Ende der sieben Kulturepochen einen großen Einschnitt bringen wird, sagen wir es einmal so, wird kein äußerer Krieg sein im Wesentlichen. Das wird ein Krieg sein, der auf seelisch-geistiger Ebene vor allem ausgetragen wird, aber auch ausgetragen wird zwischen arimanisch-materiellen Kräften und spirituellen geistigen Kräften. Weil es wird zu dem Zeitpunkt auch natürlich eine ganz hohe Entwicklungsstufe erlangt haben, das was heute im, ja ich sag fast lächerlichen Ansatz da ist, mit künstlicher Intelligenz, Maschinenintelligenz, das ist nämlich die arimanische Intelligenz. Eine Intelligenz, die eben kein Seelisches dahinter hat, die lebt davon, dass sie eigentlich Ätherkräfte verzehrt und kein seelisches Erleben dabei hat. das steckt dahinter. Das also ganz ins Tote hineingeht. Also dieses Bewusstsein, das wir im Seelischen haben, das werden diese Wesenheiten, diese ja Maschinenwesenheiten. Ja, Maschinenwesenheiten, mit denen aber der Mensch in Verbindung stehen wird, ja vielleicht sogar, nein, nicht nur vielleicht, sicher, verschmelzen wird. Rudolf Steiner sagt es ganz deutlich, es wird kommen, die Zusammenschmelzung des Menschen mit dem Maschinenwesen. Das wird mit Sicherheit kommen, in irgendeiner Form. Und das heißt, gegen das werden wir ankämpfen müssen. Vor allem uns eben nicht durch das überrollen zu lassen, das ist das Problem. Also, weil das Problem wird sein, dass das schon längst vor der Geburt, sofern die dann überhaupt noch auf natürliche Art erfolgt, schon längst beschlossen ist und man einfach in eine Wesenheit hineingeboren wird, die zum Teil diesen arimanischen Maschinencharakter hat. Das wird kommen. Es wird sogar notwendig sein, weil einfach die natürliche Fruchtbarkeit nicht mehr ausreichen wird. Es wird schneller kommen, als man denkt. Also das sind nicht so erfreuliche Perspektiven, obwohl viele Menschen es gar nicht so empfinden werden. Weil sie natürlich damit über eine ungeheure technische Intelligenz selber verfügen werden. Ich meine, wir sind ja schon hautnah dran, dass wir vieles von unserem Verstandesdenken an die Technik auslagern und vieles die Technik bereits heute besser kann als wir. Sehr spezialisierte Sachen, also sie ist weit davon entfernt, den Menschen im Kreativen oder so wirklich Konkurrenz machen zu können, obwohl selbst da bereits Ansätze sind, die zeigen, wie weit die Maschinentechnik gehen kann. Ich habe das, glaube ich, schon erwähnt. Es gibt heute Programme, die Kunstwerke gestalten können, sodass Experten sie nicht vom Echten unterscheiden können. Also zum Beispiel Programme, die dann wirklich mit echten Farben malen im Stil eines Künstlers. Aber ein Bild, das nicht eine bloße Kopie ist, sondern ein ganz neues Motiv darstellt. Und die Experten können es nach der Art, wie es gemalt ist, nicht unterscheiden vom Echten. Und das täuscht sogar Seelenstimmungen vor, obwohl es nicht aus einer Seelenstimmung heraus gemalt ist, sondern aus ganz nüchternen Rechenvorgängern heraus. Beim Computer spielen sie nur Rechenvorgänge ab. Und mit Kompositionen gibt es das schon längst. Ich meine, man kann heute Werke von Bach komponieren, die Bach nie komponiert hat. Und man kann es nicht wirklich unterscheiden vom Original. Man kann nicht wirklich sicher sagen, Was ist die Maschinenkomposition, was ist echt sozusagen. Da tun sich selbst geübte Musiker schwer. Also, und das ist jetzt der winzige Anfang. Ich meine, diese Bestrebungen gibt es seit der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg erst vorher. Also während des Zweiten Weltkriegs hat es begonnen, da waren die ersten Ansätze mit den Verschlüsseln und Entschlüsseln der Nachrichten im Krieg. Also da hat der Alan Turing zum Beispiel sehr stark mitgearbeitet. Alan Turing war ein britischer Wissenschaftler, Mathematiker, der daran gearbeitet hat, die deutschen Funksprüche zu entschlüsseln. Und der hat die erste große Rechenmaschine gebaut, die fähig war, das zu entschlüsseln. Weil die war sehr raffiniert. Bei den Deutschen war das zwar noch mit alles mechanisch irgendwie, aber es war ein sehr raffiniertes Verschlüsselungssystem und der hat die erste Maschine gebaut, mit der man das entschlüsseln konnte. Und von da aus geht die Entwicklung dann sehr, sehr schnell weiter im Grunde und heute haben wir schon erstaunliche Dinge. Ich meine, die Software kann Gesichter besser erkennen als jeder Mensch. Das heißt, wenn du nur irgendwo im düsteren Dunkeln irgendwo eine Filmaufnahme hast, die Software kann das Gesicht erkennen. Selbst wenn es teilweise verdeckt ist.
Durch Ranzoomen oder
wie? Naja, es basiert auf einer völlig bewusstlosen Mustererkennung. Sie kann genau die Muster erkennen und kann für jedes Gesicht, also die charakteristischen Parameter sozusagen errechnen und findet das heraus, ob das bei dem Gesicht dort drinnen ist und nicht. Und die Trefferquote ist wesentlich höher als selbst geübte Beobachter. Nicht? Weil früher hat man, weiß ich nicht, Geheimagenten oder sonstige gehabt, die heute halt Gesichter studiert haben, von irgendeiner unscharfen Aufnahme, ist es der oder nicht. Der Computer macht das mit nichts. Das ist ganz erstaunlich und das unter allen möglichen Blickwinkeln. Ich meine, auf den moderneren Handy hast du das schon drauf, über die Gesichtserkennung. Und der erkennt ihn sogar, wenn du die Brille aufhast oder wenn du das halb schief nur hältst.
Ist das von hinten oder von der Seite?
Also du kannst ziemlich variieren schon. Mit der Maske geht's nicht. Mit der Corona-Maske geht's noch nicht. Aber das werden sie auch bald herausfinden, dass es mit dem auch geht. Weil schon die Augen sind natürlich sehr charakteristisch. Also diese Dinge sind unheimlich im Fortschreiten. Und mit diesen Dingen werden wir uns halt einfach in der Zukunft auseinandersetzen müssen. Und das wird wirklich ein geistiger Krieg sein. Und da ist der geistige Friede sozusagen ist von der Welt gewichen. Das fängt an in der Kulturentwicklung richtig in der urpersischen Zeit. Im Grunde fängt da langsam an, wo wirklich größere Völkerschaften anfangen gegeneinander zu kämpfen. Schon alleine der Gegensatz Iranier, Turanier damals, also da setzt diese Auseinandersetzung an. Die Turanier hatten also diese irdisch-arimanischen Kräfte sehr stark entwickelt und die Iraner diese Lichtkräfte des Ormuz. Also es ist ein Kampf von Licht und Finsternis. Dort beginnen die ganzen dualistischen Systeme, also Kampf des Guten mit dem Bösen oder wie immer man es nennt. Des Geistigen mit dem Ungeistigen, des geistigen Lichtes mit der geistigen Finsternis. Und spätestens ab der Zeit ist wirklich der Friede von der Erde gewichen. Weil der Kampf verlässt uns einmal bis zu unserer letzten Inkarnation nicht. Und das wird aber immer mehr ein geistiger Kampf. Ich meine, in alten Zeiten wurde es äußerlich körperlich ausgetragen und damit indirekt auf seelische übertragen, halt durch den ganzen Schmerz und das Leid, das man dabei erfahren musste, hat es natürlich auch ins Seelische gewirkt und hat sogar geholfen, das Seelische zu vertiefen und zu verstärken. Ich meine, in Wahrheit weiß jeder, wo man wirklich was gelernt hat, sind die schlimmen Situationen im Leben. Wenn man ganz ehrlich ist. Die Schönen nimmt man dankbar als Geschenk hin, aber lernen tut man aus den Sachen, wo man im Grunde Schmerzen erlitten hat, Leid erlitten hat, wo man gescheitert ist, wo es schief gegangen ist. An den Sachen kommt man weiter. Das ist halt die Wahrheit, die man leider auch aussprechen muss. Oder ich kann euch das nicht ersparen. Also ihr werdet bei mir nicht hören, die Esoterik. Es wird alles gut, es ist alles schön und das am besten morgen folgt nur uns. Das kann ich euch nicht versprechen. Es ist also noch eine ziemliche Durststrecke. Ich meine, sie ist in der Art, es wird ganz anders dann natürlich, wenn wir nicht mehr diese irdischen Inkarnationen haben. Aber dann kommen andere Herausforderungen.
Dann wird es nochmal schlimm.
Gut, mit dem werden wir uns dann später beschäftigen. Ich sag, schauen wir uns das in kleinen Dosen einmal an. Sonst wird es zu viel für den Anfang. Ja, aber es wird uns auch eben ein großes Schwert übergeben. Also diesem Reiter hier wird ein großes Schwert übergeben. Und das ist das Schwert, das zweischneidige Schwert des Ich. Da fängt das so richtig zu ergreifen an. Ich meine, in der urindischen Zeit ist noch so ein bisschen da sitzen, träumen von der Vergangenheit, sehen in der Gegenwart noch ein bisschen das Geistige und sie wundern, wie es da aber immer finsterer wird. Also da ist dieses Ergreifen des Ich noch nicht sehr stark. Aber in der urpersischen Zeit fängt das schon sehr massiv an. Da kriegt man das Schwert schon in die Hände gedrückt. Und man sieht aber dann, es geht ja nicht nur darum, um äußerlich zu kämpfen miteinander, sondern es geht vor allem darum, jetzt mit dieser Kraft die Erde umzugestalten. Wirklich die Erde umzugestalten. Und zwar umzugestalten durch den Menschen. Und zwar bewusst durch den Menschen. Bewusst einmal zunächst in dem Sinn, dass man natürlich eben in der Einweihung sich den Ratschluss der Götter holt und erfragt, wie es in die Welt gesetzt werden soll oder welche Impulse in die Welt gesetzt werden sollen, aber es umzusetzen, sozusagen in die Na, man würde sagen, in den technischen Bauplan, in den technischen Ablauf, dazu brauche ich bereits diese Verstandeskräfte, wie sie anfangen. Und das ist zum Beispiel bei den Ägyptern bereits der Fall. Es hat zwar noch nicht das Volk so im breiten Stil, aber es haben es die Eingeweihten. Sonst könnten sie dieses große Reich nicht verwalten, nicht diese großen Bauten machen. Die sind nicht einfach, wie würde man sagen, instinktiv gebaut. Sondern die sind mit sehr viel Wissen, mit sehr viel Können und mit Verstand auch bereits gebaut. Und dazu gehört natürlich als Voraussetzung die Verwaltung des ganzen Reiches, das heißt, da müssen die Grundstücke geordnet sein, die jedes Jahr mit der Nilschwemme wieder überschwemmt werden und die neu abgesteckt werden müssen. Da muss die Zuteilung der Nahrungsmittel organisiert werden, dazu müssen Nahrungsspeicher errichtet werden, dazu müssen Verzeichnisse entstehen, wie viel wo zu finden ist, weil der Pharao muss wissen, wie viel habe ich zur Verfügung fürs nächste Jahr. Und nach dem kann er planen. Nach dem muss er Entscheidungen treffen. Und ähnlich ist es bei den Babyloniern, bei den Sumerern oder so. Also bei den Sumerern zum Beispiel die erste Schrift, die kommt, dient nicht dazu, um Worte festzuhalten, sondern sie sind dazu eigentlich, um Warenverzeichnisse aufzustellen. Wie viel von Weizen oder sonst was ist zu der und der Zeit eingelagert worden? Wie viel habe ich zur Verfügung? Und wie viel habe ich an dem und dem Tag oder zu dem Zeitpunkt wieder abgegeben? So fängt die Schrift an. Die Schrift fängt nämlich an mit praktischen Aufgaben als erstes. Man hätte damit sich nicht über die Götter verständigen können. Das ist erst die nächste Stufe. Ich meine, die Hieroglyphenschrift bei den Ägyptern hat schon so einen zweischneidigen Charakter. Da gibt es einerseits das ganz in die Praxis gehende und dann holt man auch aus dem Imaginativ-Geistigen was hervor. Aber der Uranfang ist ganz im Praktischen draußen. Also das ist überhaupt so, man stellt sich vielleicht die Einweihung in den alten Zeiten oder überhaupt die Religionen auch, wenn man so wie in den alten Zeiten falsch vor, wenn man sich vorstellt, gut, da haben die Leute nichts anderes gemacht, als zu den Göttern zu beten und sich den ganzen Tag damit zu beschäftigen, wie es da oben ausschaut. Nein, sie haben sich verbunden mit der geistigen Welt, um Impulse zu bekommen, wie sie die Erde verändern. Was sie da tun sollen, wie sie die Jahreszeiten erkennen können, wie sie sich danach richten können, um das Leben hier auf Erden einzurichten. Also Einwohnung auf der Erde, Inkarnation auf der Erde, das ist eigentlich das große Thema. Und das fängt an, ja, ganz zart schon in der urindischen Zeit. Ja, sogar am Ende der atlantischen Zeit natürlich schon in gewisser Weise, aber dann noch viel schwächer, aber jedenfalls in der Zeit der Kulturepochen ist das die entscheidende Aufgabe. Und die geistigen Impulse dienen alle dazu, um hier das Leben auf Erden zu verändern. Das ist ganz wichtig. Und diese Aufgabe bleibt uns im Grunde, bis wir in der letzten Inkarnation auf Erden hier sind. Weil so lange haben wir hier als physische Menschen eben an der Erde zu arbeiten und mit der Erde zu arbeiten. Und daher ist das das Primäre, um das es geht. Und in Wahrheit, wenn man richtig in die Einweihung hineingeht, richtig in das imaginative Wahrnehmen, in das geistige Erkennen hineingeht, dann geht es immer darum, Kräfte herauszuholen, um hier die Erdenaufgabe zu bewältigen. Nichts anderes. Es geht niemals darum, auszusteigen, einfach aus der Erdenwelt und da oben selig zu werden. Dazu ist die Zeit jetzt noch nicht da. Wir müssen uns erst die Kraft erwerben, um dann auf einer höheren Ebene tätig werden zu können. Eben auf einer rein seelisch-geistigen Ebene tätig werden zu können. Aber das ist das Primäre. Dass wir es jetzt herunterholen, noch immer in gewisser Weise. Natürlich ist auch schon mehr Vergeistigung drinnen, aber die großen Auseinandersetzungen mit der Erdenwelt und mit der mineralischen Welt, die stehen uns noch bevor, in Wahrheit. Die stehen uns in Wahrheit noch bevor. Es ist zwar einerseits schon also ein geistiger Aufstieg da, also namentlich in unserer Kulturepoche, weil wir sind eigentlich jetzt an der Schwelle, wo wir einerseits mit dem Bewusstsein wieder ins Geistige gehen können, aber nur, wir haben genau den Gegenpol, das aber auch auf der Erde, in der Erdentwicklung jetzt etwas ganz in die Tiefe absteigt. Und mit dem müssen wir uns auseinandersetzen. Und der Aufstieg ist nicht möglich, ohne dass da auch ein Abstieg erfolgt, der eben von den Widersachermächten vorangetrieben wird. Und es muss uns nur gelingen, also diesen absteigenden Kräften einfach sehr, sehr viel abzuringen für das Aufsteigende. Das wird uns begleiten bis zum Ende der 7. Kulturepoche in der Form. Aber schauen wir uns jetzt das Bild an, das in etwa also der ägyptischen Zeit entspricht oder der Gesinnung, die dort ist. Und als es das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte Tier sprechen: Komm. Und ich sah, siehe, ein schwarzes Pferd, und sein Reiter hielt eine Waage in der Hand. Und ich hörte eine Stimme inmitten der vier Tiere sprechen: Ein Maß Weizen für einen Denar, drei Maß Gerste für einen Denar. Dem Öl jedoch und dem Wein sollst du keinen Schaden zufügen. Das ist ganz interessant, da wird genau auf das Messen, auf das Wägen im Grunde Bezug genommen. Das kommt alles in dieser ägyptischen Zeit heraus. Da fängt es an. Also das Messen und Wägen der irdischen Welt. Ja, im Grunde ist es der Weg in den Materialismus, wenn man will, in einer gewissen Weise. Aber eben auch ein Weg, das Geistige den Materiellen einzuschreiben. Und unsere Aufgabe ist letztlich, die ganze, nämlich wirklich die ganze Erde umzuarbeiten. Das ist unsere Aufgabe. Und wir haben gar nicht mehr viel Zeit. Das heißt jetzt nicht, dass wir überall Löcher buddeln müssen, bis zum Erdkern hinunter, auch wenn wir die ganze Erde umarbeiten sollen. Wir haben heute schon viele Einflüsse, die in Wahrheit die ganze Erde durchdringen. Also sei es zum Beispiel mit der Elektrotechnik, die wir heute haben, die ganze Erdatmosphäre durchdringt, die ins Wasser hineindringt. Was wir an Erschütterungen haben durch künstliche Erdbeben, wenn man so, wenn man nur denkt an die Atomversuche und diese Dinge. Das sind Dinge, die die Erde erschüttern, bis ins kleinste Detail hinein. Das sind Beben, die durchgehen und die Erde verändern in Wahrheit. Ganz klein, das sind feine Veränderungen. Es geht nicht darum, dass es jetzt großmächtig spektakulär erscheinende Umgestaltungen sind. Aber es geht mit diesen Dingen, die wir Menschen auslösen, die wir tun, gehen auch geistige Veränderungen mit der Erde vor. Die geistigen Veränderungen sind das Wesentliche. Natürlich werden auch äußere physische Veränderungen hervorgerufen, aber es sind die geistigen Veränderungen, auf die es ankommt. Weil eben auch hinter der Erde steckt nicht nur ein physisches, ein sinnliches, sondern eben auch ein übersinnliches. Also Lebenskräfte, Ätherkräfte, Seelenkräfte und letztlich geistige Kräfte. Und man darf nicht vergessen, dass sich der Christus selbst mit der Erde verbunden hat. Also der hilft mit dabei, der ist mit dabei tätig, die Erde zu verwandeln. Und gibt uns die Kraft, das überhaupt zu können. Nur in welche Richtung die Entwicklung geht, bestimmt nicht der Christus, sondern wir. Das muss uns bewusst sein. Was wir versäumen, wird eben nicht geschehen. Der Christus macht es nicht für uns, sondern er stellt uns nur die nötige Kraft dafür zur Verfügung, dass das auch wirklich in diesem großen Maßstab passiert. Aber sozusagen den Plan dazu, den Impuls dazu, den Willensimpuls dazu, den müssen wir geben. Also das ist das Ziel der Erdentwicklung in Wahrheit, dass wir Willensimpulse ja im Grunde auf planetarischer Ebene entwickeln können und werden. So weit muss unser Wille sein, dass so weit unser Geistiges aus dem Ich heraus wirkt, dass das bereits zart, aber eben doch planetarischen Maßstab bekommt. aber als Gemeinschaft der ganzen Menschen, natürlich nicht der Einzelne, der jetzt alles bestimmt, sondern gerade aus dieser Vielzahl an Menschen. Ja, und das Übungsfeld für das Ganze ist halt auch die äußere Technik und das alles notwendig dazu. Gar nicht, weil die Maschinen jetzt so wichtig sind, gar nicht so wichtig ist, was äußerlich umgegraben wird, aber weil wir in der Auseinandersetzung damit die notwendigen geistigen Kräfte entwickeln. Das ist heute der Weg, wo wir durchgehen müssen. Und wir stehen halt jetzt ein bisschen am Anfang der Zeit halt auf die Tante mit seiner göttlichen Komödie, schon damals im Grunde so von Ferne hingewiesen hat, wo immer sagt, die Kurzfassung Dantes göttlicher Komödie ist, der Weg zum Himmel führt durch die Hölle. Und ich meine das jetzt ganz ernst. Das ist ein bisschen scherzhaft einerseits ausgedrückt, aber ich meine es ganz ernst. Wir müssen uns also mit diesen Unterweltskräften auseinandersetzen, weil die müssen wir durchdringen. Nicht wahr? Weil das, die Erde besteht zum Großteil aus diesen Kräften. Da wirken diese arimanischen Kräfte. Und die müssen wir erlösen. Wir müssen all die Wesenheiten, geistigen Wesenheiten erlösen, die durch die Widersacher in Mitleidenschaft gezogen sind, die darunter leiden. Also zum Beispiel die ganzen Elementarwesen, die leiden ja auch unter den Widersachern, die da unten sind. Aber die Elementarwesen der Erde sind stets bedroht von diesen arimanischen, namentlich arimanischen Wesenheiten, die darunter sind. Oder verführt von den luziferischen, aber das ist nur das weniger Schlimme. Aber namentlich von den arimanischen Wesen. Also das heißt, unsere geistige Aufgabe besteht gerade darin, diese Naturwesen auch zu befreien. Das ist das eigentliche Ziel. Nur weil der äußerliche Globus wird irgendwann einmal zu Staub zerfallen, das ist nicht das Wesentliche. Aber die Wesenheiten, die damit verbunden sind, die sind das Wesentliche. Und da müssen wir tätig werden. Aber dazu müssen wir eben auch wissen, wie man ein Maß Weizen für einen DNA eben misst oder drei Maß Gerste für einen DNA. Ja, auch der DNA ist drin, sogar das Geld ist drinnen. Man kann sich über das Geldsystem und Finanzsystem wird halt mit Recht, also manches als sehr bedenklich gesehen, aber auch das Geld ist eines der wichtigsten Erfindungen, die Menschheit gemacht hat. Und das ist aber eine total arimanische Erfindung auf der anderen Seite. Das war im Faust ist so schön die Szene der Erfindung des Papiergelds. Ich meine, die ist ja so hellsichtig geradezu vom Goethe da drinnen, auch für unsere Zeit. Ich meine, ein Fetzen Papier im Grunde, ein Kastzettel, würde man sagen, auf gut Wienerisch. Ein Käsepapier. Also nichts, es hat keinen Wert für sich. Ich meine, heute ist es nicht einmal im Grunde mehr das, sondern es sind Ziffern in einer Computerdatenbank in Wahrheit. Und da sind die Milliarden oder Billiarden Dollar, die es gibt auf der Welt, sind im Grunde Zahlen, nichts.
Es heißt ja auch nur Schein.
Ja, genau, es ist ein Geldschein. Genau, richtig, ja, ja.
Zweites Wort.
Ja, absolut. Es ist Täuschung, es ist Schein, es ist nichts. Aber es ist eines der Werkzeuge, die uns hier auf Erden die geistige Freiheit ermöglicht.
Woher kommt das Wort Schein beim Geld, also der Schein?
Ja, das weiß ich jetzt auch. Entweder war das wäre sehr hellsichtig, was das bedeutet. Aber naja, es ist jedenfalls etwas, wo nur Zeichen halt drauf sind. Also es wird schon was damit zu tun haben, dass eigentlich der Geldschein keinen realen Wert repräsentiert, sondern nur einen ideellen Wert. Und der ist da, wenn alle Menschen daran glauben. Wenn plötzlich die ganze Menschheit nicht mehr an den Dollar glaubt, dann ist an den Dollar geschehen. Und dann gehen Milliarden und Billiarden sind von Antag auf den anderen nichts mehr.
Aber
null.
Ein Kind hat ja noch dieses Gefühl, ein Kind kann es kein Geld schon geben, das möchte in sein Eis haben und
genau,
sein Spielzeug.
Genau.
Das wird mit Geld nicht glücklich. Das ist eigentlich
genau.
Sehr schön, oder?
Ja, natürlich.
Sehr natürlich.
Natürlich. Nur die andere Seite ist, wir brauchen es für die freie geistige Entwicklung. Mit dem Tauschhandel allein würden wir das nicht schaffen. Da wird man noch immer stehen an der Anfang der urindischen Zeit irgendwo. Da gab es Tauschhandel zwischen den Leuten, die unmittelbar in einer Kleinfamilie oder Großfamilie zusammenlebten. und nicht viel weiter. Und dann kann man die Aufgabe, die Erde umzuwandeln und dadurch die Erdenaufgabe der Menschheit zu erfüllen, eben nicht angehen. Das ist der Punkt. Und wir müssen uns daher bewusst sein, als Anthroposophen ganz besonders bewusst sein, unser geistiges Streben heißt aber eben auch, dass wir mitarbeiten an der Umwandlung der Erde. Und nicht sagen, das überlassen wir den arimanischen Leuten und mit dem will ich nichts zu tun haben, sondern wir müssen an dem mitarbeiten, weil sonst überlassen wir es einseitig den Widersachern. Die Gefahr ist sehr groß. Ich meine, zum Glück ist trotzdem auch bei vielen, die scheinbar so arimanisch denken, und doch ist in Wahrheit schon ein geistiger Impuls auch dahinter. Wenn sie es selber nie zugeben würden und abstreiten. Und Ding, es ist also nicht alles so katastrophal, wie es auf den ersten Blick ausschaut. Es ist katastrophal. Aber es besteht durchaus eine reale Hoffnung auch. Also man muss nicht Angst haben vor der Zukunft. Man darf nur nicht nachlassen. Man darf nur nicht nachlassen. Und ich habe das oft auch schon gesagt, dass heute die Menschen, die sich so ganz gegen das Geistige sträuben, erstens einmal insofern recht haben, wenn sie ungesunde, alte, im Grunde bloß fantastische, ich sage nicht einmal fantasievolle, sondern fantastische Geistvorstellungen haben, die eben nicht der geistigen Wirklichkeit entsprechen, dass die einmal wirklich gründlich weggefegt werden. Das ist einmal ganz wichtig, und wir haben einfach viel in den Überlieferungen drinnen, was ja so Herrschaft gerade vorbei ist. Und in Wahrheit, wenn man sich dann hineinvertieft und die Philosophen sich hineinvertieft haben, genau auf dem falschen Weg geraten sind. Wo dann wirklich viele Leute ja heute noch glauben, ja, der Mensch, die menschliche Seele ist unsterblich, naja, und dann ist das, ja, mein Bewusstsein, so wie es jetzt da ist, das ist dann nach dem Tod halt auch so. Irgendwo. Und das ist natürlich ein vollkommener Blödsinn. Da ändert sich gewaltig etwas. Und von dem Bewusstsein, dass wir dann zum Beispiel nach dem Tod haben, haben wir sicher keine Ahnung, wenn wir es beurteilen aus dem Alltagsbewusstsein, sondern wenn wir wirklich in ein anderes Bewusstseinserlebnis hineingehen, eben zumindest einmal in die imaginative Stufe anfänglich hineinkommen, dann kriege ich ein bisschen eine Vorstellung, wie anders das ist. Und dass man das nicht so vergleichen kann. Also das sind zum Beispiel falsche Vorstellungen, die wirklich weg müssen. Und da hat die Naturwissenschaft recht, wenn sie das wegfegt. Total. Und das Zweite ist, Menschen, die sich mit Hand und Fuß gegen das Geistige sträuben, sind meist welche, die sehr nah selber dran sind. Und Angst halt davor haben, diesen nächsten Schritt zu tun, weil das ihr Leben auf den Kopf stellt, komplett. Und das ist so. Das ist so, weil der Gang sozusagen über die Schwelle nur ein anfängliches Erleben ändert das Leben komplett. Es geht eine neue Welt auf, man erkennt also sich selbst natürlich in einer ganz anderen Weise, weil wenn es ein gesunder Übertritt über die Schwelle ist, sollte so ziemlich eins der ersten Begegnungen sein mit dem kleinen Hüter der Schwelle oder mit dem Doppelgänger, wie immer man es ausdrücken will. Und diese Erfahrung ist einmal niederschmetternd. Wirklich niederschmetternd. Weil sie zeigt einem einfach, wie klein man geistig noch ist, wie viel Last man aus der Vergangenheit mitschleppt und wie groß die Aufgabe ist, die vor einem liegt. Und das ist so schonungslos, dass man eigentlich sich nicht mehr in einem Mausloch dann verkriechen möchte und sagt, was soll ich tun eigentlich noch? Keine Chance. Aus dem entsteht aber dann der Entschluss, ich kann dann nicht anders im Grunde, als mein Leben grundlegend zu ändern. Und trotzdem aber nicht jetzt nicht in die Gefahr kommen, ja, jetzt geht dann irgendwo ziemlich in die Einsamkeit zurück und dann nicht mehr meditieren, sondern trotzdem mitten im Leben stehen zu bleiben. Aber mit einer ganz anderen inneren Haltung. Ohne äußerlich jetzt die anderen zu beglücken mit meinen geistigen Ergüssen oder was, vielleicht ist gar nicht notwendig. Sondern einfach im Detail Dinge anders machen. Und jedem nur das sagen, was er gerade braucht. wozu er gerade bereit ist. Im Weggehen hat das auch schon oft gesagt, was heute also der größte Fehler ist, den man machen kann, womit man Menschen also gerade in den Materialismus treibt, wenn man sie zu einem Zeitpunkt, wo sie nicht bereit sind, mit Geistigem überfallen will. Das ist heute ein Stoß hinab in die materialistische Welt für sie. Weil es ihnen gar nichts anderes übrig gab. Sie müssen zurückweichen. Sie sind zu nah dran und wenn sie da, bevor sie so weit sind, am falschen Fuß sozusagen erwischt werden, dann machen sie einen Salto rückwärts in den Abgrund hinunter. Weil der ist ihnen vertraut, der materialistische Abgrund. Und also man muss unheimlich vorsichtig sein. Und was wir brauchen heute, ist diese Feinfühligkeit. Diese Feinfühligkeit zu erkennen, was lebt in der Seele des anderen Menschen. Und zu spüren, wie weit kann ich gehen, wie weit darf ich gehen, welches Wort darf ich fallen lassen und welches sollte ich möglichst vermeiden. Weil er muss es selber für sich entdecken. Im Grund muss es nur so sein, dass irgendwo der vielleicht ein Wort aufgreift und sagt, na, was meinst du denn jetzt damit und wie geht das weiter, ich will das wissen. Wenn er das nicht sagt, dann weiß das. Vielleicht fragt er es 20 Jahre später. Oder erst in einer nächsten Inkarnation und dann wie ein anderen. Es ist egal. Auf das kommt es nicht an. Und ich merke das heute sehr deutlich, dass also, man viele Menschen sofort verschreckt, wenn man diese Grenzlinie überschreitet und ihnen was Geistiges zumutet, für das sie jetzt noch nicht bereit sind. Obwohl sie knapp davor stehen. Aber gerade da kann man den meisten Fehler machen. Ich meine, jemand, der der totale, eingewohnte Materialist ist und sagt, ja, mein Gott, ihr könnt gerne reden von Geister und Gott und ist mir alles wurscht, ich glaube eh nicht daran. Ja, den beunruhigt es nicht, der sagt höchstens, ja, ihr seid nicht ganz dicht, aber mehr passiert nicht. Der schreckt sich nicht. Am meisten schrecken sich die Menschen, die nah dran sind. Weil eben dieser Übertritt über die Schwelle wirklich das Leben im Grunde auf den Kopf stellt. Das ist das Problem, dessen muss man sich bewusst sein. Also es ist einfach dramatisch.
Die Pädagogik gibt uns auch eine Gelegenheit dazu, diese Feinfühligkeit
zu entwickeln. Ja, absolut.
Eines
Pädagogik absolut.
Im großen Sinne. Also
natürlich
alle in Schulen und Kindergärten, aber auch soziale Gruppen, Theatergruppen.
Ja. Absolut.
Wo man sich da
absolut.
So nahe kommt. Oder
absolut.
Sehr nahe oder zu nahe oder eben richtig nahe. Ne?
Ja, ist richtig. Ist richtig. Na, wir müssen einfach jetzt immer mehr, nämlich wirklich ein Gespür entwickeln für den Wesenskern des anderen Menschen. Also das heißt, es spielt keine Rolle, wie der äußerlich ausschaut oder welche Fähigkeiten er jetzt äußerlich hat oder wie er sich gibt. Einer kann vielleicht ein Rüpel äußerlich sein, muss ihn ja vielleicht ein bisschen zurückhalten, aber was sein Wesenskern ist, ist ganz was anderes. Es hat vielleicht irgendwelche Ursachen, karmische Ursachen oder sonstige, warum er äußerlich jetzt vielleicht ein sehr missliebiger Zeitgenosse ist, aber man muss durchschauen können, sozusagen, durch das alles. Das heißt, es hat nichts damit zu tun, wie intelligent ist er bezüglich dieser Verstandesintelligenz, wie manierlich ist er im äußeren Gehabe. Ja, vielleicht ist er sogar jemand, der Verbrechen begangen hat oder was. Und es steckt doch was anderes dahinter noch. Es kann alles sein. Und also einfach da auch den äußeren Schein zu überwinden. Das heißt nicht jetzt alle hätscheln und tätscheln und jeden Fehler entschuldigen. Das ist damit überhaupt nicht gemeint. Aber ich muss durchschauen, was wirklich dahinter steckt. Was hinter diesem speziellen Schicksal dahinter steckt. Dann kann man Impulse geben und wird sehr viele Impulse zurückbekommen in Wahrheit. Gerade dadurch, dass man sich also einfach einlässt auf den anderen Menschen. Also diese Menschenbegegnungen, das ist, was in unserer, diese wirklichen Menschenbegegnungen. Weil noch bis vor kurzer Zeit war, wie soll ich sagen, das gesellschaftliche Zusammenleben so im großen Stil noch sehr formell. In Wahrheit. das tut man nicht, das sind gute Manieren, das sind schlechte Manieren. Man kann das so gleich einteilen wie nach Klasse oder sonst wie, wenn ich es jetzt ein bisschen überspitzt sage. Aber das ist ja alles äußerlich. Ich sage jetzt nichts gegen gute Manieren, gar nichts. Aber das Problem ist, wenn die nicht ehrlich von innen kommen, sondern einfach von außen gemacht sind. Und man gibt sich so. Und natürlich auch mit dem Bewusstsein, wo man sagt, ach, wie toll bin ich. Weil, und man schaut auf die anderen darunter, die es nicht kennen. Dann ist das für andere Menschen, kann das unheimlich seelenzerstörend wirken. Eigentlich tut es das auf alle. Weil in Wahrheit dann einer dem anderen neidig ist, wer ist der Bessere? Wer ist der Ehrbarere sozusagen? Solche Dinge kommen sehr viel vor. Das sind alles Dinge, die zerstörerisch sind heute. Also dafür total wach sein. Also diese soziale Feinfühligkeit zu entwickeln. Da fängt die wirkliche geistige Wahrnehmung an, in Wahrheit. Also, ja, wenn man will, die Hellsichtigkeit. Für das, was ist das seelische, geistige Wesen des anderen wirklich? Es einmal zu spüren. Wenn man es einmal anfängt zu spüren, wird es irgendwann einmal vielleicht auch zur Imagination werden. Und Imagination heißt, dass ich dann wirklich ein großes Panorama habe, was mit dem wirklich los ist. Es ist dann nicht nur so eine Empfindung halt dafür, sondern es wird ein immer klareres Seelenbild, das ich mir davon mache, von dem anderen Menschen. Und dass ich trennen kann, aber von meinen Sympathien und Antipathien. Weil es ist nun einmal so, dass wir vielleicht auch aus karmischen Gründen oder aus sonstigen Gründen einfach manche Menschen sympathisch finden, andere antipathisch finden, mehr. Wir sind uns dessen nicht immer bewusst, aber das alles muss man raushalten aus dem. Und nachher kann ich schon sagen, er ist mir trotzdem nicht sympathisch, innerlich. Also kann ich ruhig ehrlich sein. Also es ist nicht so, dass jetzt alles, alle, wir lieben uns alle und alle sind wir sympathisch. Das wird so schnell nicht funktionieren, mit Sicherheit nicht. Das ist unehrlich. Das schaffen wir nicht jetzt. Ist auch nicht notwendig. Ich meine, ich kann auch sagen, okay, eigentlich geht mir der unheimlich am Nerv in seiner Art, wie er ist, aber ich sehe innerlich seinen Wesenskern, der ist was anderes. Ich will ihm sogar einen Impuls geben, aber bitte nicht jeden Tag, weil jeden Tag halte ich ihn nicht aus. Ja, okay, ist so.
Vielleicht ist Liebe deinen Nächsten wie dich selbst auch eher so gemeint.
Ja, natürlich.
Weil sich selber hält man auch nicht jeden Tag aus.
Sich selber hält man auch nicht jeden Tag aus.
Da sagt man auch, was soll es heute wieder mit mir los, und man freut sich auch, wenn man einen besseren Tag hat als einen schlechteren, oder?
Absolut.
Und
absolut.
So ist man zufrieden mit dem anderen umzugehen.
Absolut, ja.
Das ist wie mit sich selbst.
Absolut.
Und Steiner nennt es, glaube ich, Erwachen am anderen. Oder sagt das noch?
Erwachen am anderen, ja. Genau. Erwachen am anderen Ich. Ja. Und das Interessante ist, dass man dabei auch das eigene Ich viel besser kennenlernt. Nämlich das wirkliche Ich dann. Nicht die Ich-Vorstellung, die man sich halt gemacht hat im Laufe des Lebens. Weil die ist ein verzerrtes, entweder geschöntes oder verfinstertes Bild. Weil es gibt so einmal zwei grobe Typen von Menschen. Der eine hält sich für weiß Gott wie gut und der andere für immer, nein, ich bin ja der Letzte überhaupt und ich kann gar nichts und... Beides ist meistens überhaupt nicht richtig. Beides stimmt meistens nicht. Also das Bild des eigenen Ich zu entdecken, ist schwierig, aber am besten geht es, indem man erwacht am anderen. Ja, es geht eigentlich überhaupt nur so. Anders geht es gar nicht. Also wenn ich ein Leben lang im Kämmerchen eingesperrt werde, dann lerne ich mich überhaupt nicht kennen. Ich erwache am anderen. Das ist ganz wichtig. Naja, schauen wir uns das vierte Siegel an.
Darf ich
ja, bitte, gerne
etwas sagen? Also erschreckend ist ja, wenn man als Kindergärtnerin arbeitet. Und
ja.
Bitte, das war vor 50 Jahren,
wie
das Plastik eingeführt wurde.
Ja.
Nur aus hygienischen Gründen,
ja,
aber
natürlich.
Es war alles aus Plastik. Und dann erfährt man durch die Geisteswissenschaft, dass dieser Tastsinn,
richtig,
das kleine Kind hat, und wenn das ständig betrogen wird,
ja, durch, ist Katastrophe,
kalte,
ja.
Durch das kalte Materie,
ja.
Plastik ist ja
kalt, ja,
und klar,
ja,
und immer irgendwo gleich, dass das die Metamorphose davon ist, genau dieser Ich-Sinn, den du jetzt beschrieben hast.
Genau.
Ja, das heißt, heutzutage, bitte, und das war vor 50 Jahren, ist man da schon losgegangen,
auf
diesen Ich-Sinn. Das, und das ist erschreckend. Also wir können jetzt Glück haben, wenn man es wenigstens dann entdecken darf. Was ist da eigentlich geschehen? Ja,
ja.
Das ist schon längst in der Welt und die Menschheit hat von sowas keine Ahnung.
Ja, es ist richtig, ja. Na, da warten viele Herausforderungen auf uns. Es sind einfach unheimlich viele Anstöße, die halt gegen dieses Ich auch anstürmen. Das ist klar. Und das muss aber natürlich sein, damit wir dieses Bewusstsein dafür entwickeln. Weil solange das eh alles natürlich ist und Holzspielzeug, wenn man ja eh gar nichts anderes gehabt hat, ja, da denkt man über das gar nicht nach.
Ja.
Das ist das Problem und wir müssen es bewusst erfassen heute.
Aber es ist
tragisch.
Ja, es ist so unfair, weil das Kind ist ja dem Ganzen ausgeliefert.
Ja, ja, natürlich. Hilflos, ne? Natürlich.
Wenn das nicht der Erwachsene
natürlich
begreifen.
Ja. Na, die Kinder kennen ja eh nichts dafür, die Erwachsenen begreifen es nicht. Ja, das ist wichtig. Ja, schauen wir uns jetzt das vierte Siegel an. Vierte Siegel hängt also zusammen jetzt mit der griechisch-lateinischen Zeit. Naja, wie heißt's jetzt? Und als es das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des vierten Pferdes sprechen. Komm! Und ich sah, siehe, ein fahles Pferd, und der Name seines Reiters hieß der Tod. Und das Reich der Toten ist sein Gefolge. Ihnen ist Vollmacht gegeben über ein Viertel der Erde. Sie dürfen töten mit dem Schwert, durch Hunger und Tod und durch die Tiere der Erde. Das charakterisiert also bereits die griechisch-lateinische Zeit. Der Tod wird immer mehr der Begleiter des Menschen. Ich habe das auch schon, glaube ich, in einem früheren Vortrag erwähnt, dass ja auch wirklich die sogenannte Unsterblichkeit der Seele, dass das nicht so einfach was Gegebenes ist. Es war es in alter Zeit, aber da war es etwas Gruppenseelenhaftes. Es geht nur auf die atlantische Zeit und früher zurück, wirkt natürlich nach, hört in der griechisch-lateinischen Zeit ziemlich auf. Dann bleibt nur zurück die sinnlich-sterbliche Seele, durch die wir die sinnliche Außenwelt erleben, durch die wir den normalen Verstand entwickeln, durch die wir die Gefühle entwickeln, die sehr stark mit der Körpertätigkeit auch zusammenhängen, wie ich es mit der Atmung oder dergleichen beschrieben habe. Dieser Seelenteil ist nach dem Tod sehr schnell weg. Wirklich sehr, sehr schnell weg. Und das, was wirklich unsterblich Seelisches ist, in neuer, individueller Form, jetzt wirklich in der angemessenen Form, die dem Ich zugehörig ist, die eben wirklich auch durch das Ich selbst geformt werden muss, diese unsterbliche Seele, das ist in der griechisch-lateinischen Zeit, naja, erst die Suche danach, das Ringen danach. Und darum sieht man eigentlich in der griechisch-lateinischen Zeit, wenn man über das Leben nach dem Tod spricht, nur mehr die Unterwelt. Die Unterwelt, das ist, also was ist das? Das ist die Welt im Grunde, wo wir unsere, ich habe das genannt, die Karma-Packerl, die wir dort ablegen. Das heißt, jenes Seelische, das von uns so zerstört wurde, dass es sich nicht in der Seelenwelt auflösen kann, in Wahrheit. Das sind nämlich unsere Karma-Packerl. Das sind sozusagen seelisch verfestigt, könnte man sagen. Seelisch zerstört, seelisch verfestigt, sodass sie nicht löslich geworden sind in der Astralwelt, in der Seelenwelt. Die bilden eigentlich dieses dunkle Reich unten. Also das vergeht nicht, das ist schon wichtig. Das ist also etwas vorerst Unsterbliches, aber ich sage vorerst, weil es ist unsere Aufgabe, das ja letztlich aufzulösen. Bis zum Ende unserer Inkarnationen auf Erden. Aber es ist einmal ein professorisch unauflösliches einmal fürs Erste. Weil die geistige Welt kann es nicht für uns auflösen, sondern wir können sie nur selber auflösen. Aber das ist eben gerade das, was uns belastet. Das wird nicht als schön empfunden. Und daher wird jetzt empfunden, ja, was bleibt denn von meiner Seele über? Das Geistige sehen sie sowieso nicht, sonst das Geistige ist ja noch schwerer zu fassen, weil beim Geistigen kann ich eigentlich gar nicht sagen, wie ist es. Beim Seelischen, das hätte noch irgendeinen Inhalt, von dem ich sagen könnte. Aber da löst sich das meiste auf, weil das, was die Sinneswelt betrifft, was die Griechen so geliebt haben, auch die Römer auf ihre Art sehr geliebt haben, vor allem den sinnlichen Genuss, ja, die Griechen auch, das ist alles weg. Was bleibt, sind die ganzen Verfehlungen, die so stark sind, dass sie das Seelische so stark zerstört haben, dass es eben nicht aufgelöst werden kann. Das bleibt. Das spüren sie ganz stark, und eigentlich merken sie, der Tote geht scheinbar dorthin. Das stimmt ja natürlich nicht, weil das Eigentliche, das Ich des Menschen, steigt sehr wohl auf in die geistige Welt. Aber es ist sehr stark zu spüren, aha, da unten bleibt ein Seelisches, aber das ist schaurig. Das ist schaurig. Aber das wirklich unsterbliche Seelische im positiven Sinn, was dann also wirklich eben ewig wird, das ist das, was das Ich durch seine geistige Tätigkeit während des Erdenlebens am Seelischen wirklich vergeistigt hat. Das heißt, zu dem sogenannten Geist selbst verwandelt hat. Das ist erst wieder ein unsterbliches Seelisches. In der Vergangenheit war es ein Gruppenseelisches. Das war auch unsterblich. Dann ist es, je mehr die Menschen also auf ihr Ego zunächst einmal gekommen sind, umso mehr ging die Gruppenseele zurück. Das heißt, es bedarf den Menschen nur mehr wenig. Ja, natürlich, die Volksseele blieb bestehen, die Griechenseele blieb bestehen, zumindest über lange Zeit, bis sie sich dann verändert hat. Aber das nützte halt dem einzelnen Griechen trotzdem nichts, weil seine individuelle Seele, und die hat er gespürt, eigentlich bleibt da die Höhlenpackung unten, die Kammerpackung in Wahrheit, und der Rest, wo ist es? Also das beginnt erst langsam, dass die Menschheit sich das wieder erarbeitet, individuell. Es wird stärker, ich habe das auch schon ein paar Mal erwähnt, so im 8. 9. Jahrhundert nach Christus wird es stärker, sodass dann die christlichen Denker das vor allem spüren, okay, da gibt es eine unsterbliche Seele, weil wir arbeiten daran. So irgendwie unbewusst spüren sie es, obwohl sie nicht hellsichtig sind, aber sie spüren es irgendwo. Und sie spüren, die arabistischen Denker, die Araber, mit ihrem brillanten Verstand, die verstehen das nicht. Die glauben immer noch, es ist so, dass das Seelische dann oben verweht irgendwo und halt in die Weltseele zurückgeht und das individuelle Seelische verschwindet. Das war der große Kampf im Mittelalter dann zwischen den arabischen Denkern und den christlichen Denkern. Und das heißt, seit etwa dieser Zeit ist die Menschheit erst wirklich so scharf dran, ihr wirklich unsterbliches Seelisches zu entwickeln, auf individuelle Weise. Also wir müssen erringen darum. Und eben in der griechisch-lateinischen Zeit, die ja bis zum Ende des Mittelalters geht, hat man aber sehr deutlich gespürt. Aber der Tod, der ist sehr nahe da. Der ist eigentlich ein Begleiter. Auch im Mittelalter sieht man ja oft das Totengeriebe mit der Sense und so. Der begleitet den Menschen. Und eigentlich sollten wir es heute auch spüren. Gerade wenn wir uns geistig entwickeln, sollten wir das spüren, aber nicht jetzt als was Negatives, sondern etwas, als was für unsere Bewusstseinsentwicklung notwendig ist, so wie im Grunde ein Freund, der uns begleitet, unser ganzes Leben. Er begleitet uns mit der Geburt im Grunde bis kurz vor Ende des Lebens, begleitet uns und geht mit. Das ist also einer der verlässlichsten Freunde, die wir haben, der geht immer mit und er meint es nicht böse in Wahrheit für uns. Irgendwann ist es Zeit zu gehen und wieder, wie soll ich sagen, die geistige Auffrischung halt im nachtodlichen Dasein zu holen. Um dann wieder jetzt in unserer Zeit schnell herunterzukommen und weiter zu tun. Aber dann brauchen wir die Auffrischung. Also das heißt, heute heißt Menschenleben möglichst ein intensives, geistig arbeitendes Erdenleben. Toll, wenn das sehr lang ist und man Zeit hat, viel zu entwickeln. Aber kann auch toll sein, wenn es nur ganz kurz ist und ein großer geistiger Impuls ist. Das hängt halt auch vom Schicksal ab. Aber in der Regel ist es heute so, weil die Menschen im Durchschnitt viel älter werden, dass viele im Grunde die Chance dadurch haben, lange hier geistig sich etwas zu erwerben, zu erarbeiten, was man nur hier auf Erden erarbeiten kann und das dann durch den Tod durchzutragen. Und eigentlich glücklich zu sein, wenn man sagen kann, meine Erdenaufgabe für diese Inkarnation ist erfüllt und jetzt darf ich es drüben reifen lassen. Und kann sehr bald im Grunde wieder herunterkommen, weil ich sehr bald wieder herunterkommen will. Also das beschreibt im Grunde die geistige Gegenwartssituation. Also daher hier das Bild des Todes und der Unterschied ist, dass wir es heute eben auch spüren sollten, wir wirklich den Tod als den, ja, unseren verlässlichen Begleiter, der nichts Böses ist. Und das wird auch so konterkariert, aber heute, weil also im allgemeinen Bewusstsein nur Tod, wegschieben möglichst und das soll alles fern sein und Tod ist die große Katastrophe. Natürlich ist es tragisch, wenn man Menschen verliert, das ist ganz klar. Wieder ist es mit Leid verbunden. Es ist mit Leid verbunden, vor allem für die Zurückgebliebenen, natürlich auch für den, der sich lösen muss. Niemand wird sagen, hurra, ich sterbe morgen. Wahrscheinlich, das wird man auch nicht so leicht sagen, das ist ganz klar, es ist mit Leid verbunden. Aber wieder mit Bewusstseinserweckung. Auch das habe ich ja schon öfters geschildert, gerade der Todesmoment, wo eben der ganze Körper zerfällt und zerstört wird. Jetzt ist ein ganz starker Bewusstseinsmoment. So stark, dass man im Moment wahrscheinlich so geblendet ist in der Regel, dass man es im Moment gar nicht mitkriegt. Aber dann, das genau das Licht ist, das einen durchträgt eigentlich bis zur Neugeburt. So intensiv ist dieses Licht.
Mit Körperzerstörung meinst du dann zum Beispiel die Verbrennung oder?
Naja, überhaupt, dass man mit dem Tod den physischen Leib ablegt. Das ist jetzt ganz egal, ob der Körper dann verbrannt wird oder ob er beerdigt wird oder ob er gar mumifiziert wird. Wenn er mumifiziert wird, ist natürlich der Punkt, dass die Seele sehr stark gebunden wird an das Irdische. Also, dass sie nicht so leicht frei wird. Ich meine, heute ist es am besten, aber das muss jeder selber entscheiden, aber am befreiendsten ist es, wenn es heute durch die Verbrennung geht oder durch die schnelle Auflösung. Weil was man jetzt überhaupt vor allem als geistig strebender Mensch nicht so dringend mehr brauchen, unten in die Verfestigung hineinzugehen. Und den Materialismus uns zu erwerben. Also das heißt, wenn wir in der Vergangenheit geistig richtig gearbeitet haben, dann sind wir über die Phase darüber, dass wir jetzt nur extra streben müssen in die Materialisation hinein sozusagen. Wir müssen das materielle Denken unserer Zeit verstehen und nützen und mit dem Geistigen verbinden. Aber wir müssen nicht so jetzt in eine Inkarnation hineingehen, wo wir ganz blind fürs Geistige sind. Es sind aber natürlich noch genug Menschen, die eine Inkarnation vor sich haben, wo sie blind sind fürs Geistige. Weil im Prinzip muss jeder Mensch, damit die Freiheit gewährleistet ist, zumindest eine irdische Inkarnation haben, die im Grunde ganz materialistisch ist. Wo aus tiefster Überzeugung sagt, so wahr mir Gott helfe, ich bin Materialist. Sozusagen ist sagt das bewusst so paradox. Also wo ich tief gläubig bin, dass es nur die materielle Welt gibt. Wo das eine tiefe Herzensüberzeugung ist in Wahrheit. Ist heute bei vielen Menschen der Fall. Wir stehen gerade in der Zeit drin, wo es nämlich wirklich tiefe Überzeugung ist. Solange es nur gedankliche Überlegung ist, ist nur schwach. Das war natürlich im 19. Jahrhundert schon da und vorher schon da. Und im 20. Jahrhundert war es immer stärker da. Aber heute ist es bei vielen so richtig da, dass sie einfach daran glauben, es gibt nur das Materielle und was anderes kann es nicht geben, alles andere ist Unsinn. Und da muss man sagen, okay, du bist jetzt in der Phase, wo du durch so eine Inkarnation durch musst, weil jeder durch muss. Es gibt kein Vorbeischwindeln. Eine muss so sein.
Oder ein Teil des Lebens. Das kann man ja dann auch wieder umgestalten.
Natürlich kann man es umgestalten. Ja. Aber letztlich das hängt davon ab, was ein Mensch in der Vergangenheit durchgemacht hat. Aber letztlich ist eine Inkarnation notwendig, die ganz abgeschnitten ist. Eine ist notwendig, die ganz abgeschnitten ist. Die kann sich vorbereiten in einer Inkarnation davor und die kann nachwirken in einer nächsten. In der Regel wird es so sein, also die dann halt nur mehr halb materialistisch ist und wo dann irgendwann die Wende kommt. Und vorher, bevor die ganz materialistische war, war eine Vorbereitung, wo man langsam halt in Zweifel kommt und Ding. Aber eine ist notwendig, wo der Deckel zu ist in die geistige Welt. Ich sage das ganz deutlich. Und wenn man merkt, ein Mensch ist in einer solchen Inkarnation drinnen, dann muss man das respektieren. Das ist so. Der ist nicht verloren deswegen. Also man muss nicht jetzt glauben, der stürzt jetzt ins Reich Avimans hinunter. Ich meine, wenn er 10 solche Inkarnationen durchmacht, dann wird es bedenklich. Aber wenn er eine durchmacht, dann ist das eine Notwendigkeit. Sonst bekommt er nie die wirkliche Freiheit. Sonst bekommt das geistige Streben nämlich immer etwas Unfreies. Etwas, was so einfach nachwirkt aus der Vergangenheit irgendwo. Und wo man nicht den Mut bringt, sich auf das eigene Ich zu stellen. Und um das geht es heute. Also, dass der Zugang heute wirklich durchs eigene Ich kommt. Und nur aus dem können wir dann aus Freiheit nämlich den anderen wirklich aus dem Ich heraus Geistiges auch schenken. Und das ist das Wichtige, dass das heute einfach wirklich über den Umweg des Ich geht. Nicht einfach die Engel schenken uns so frei und wir nehmen und es ist schön sein, es muss den Weg durchs Ich nehmen. Ich meine, im Ich ist die ganze geistige Welt drinnen in Wahrheit. Aber es ist ein anderer Weg, sie kommt nicht von außen und gibt uns sozusagen unverdient etwas oder unser, ohne unser Zutun, sondern wir erringen es. Und wir machen geistige Kräfte in uns wach. Und das ist schon das Erste, zum Beispiel, dass wir Aufgaben übernehmen, die unser sogenannter Schutzengel normalerweise erfüllt. Ich meine, Rudolf Steiner beschreibt das sehr schön. Das Bild habe ich auch schon so oft besprochen. Es gibt so eine nette Tafelzeichnung von Rudolf Steiner. Da gibt es einen weißen Kreis. Und da gibt es einen grünen Strich nach unten und einen gelben nach oben. Wenn man das sieht, denkt man sich, was soll das bedeuten? Keine Ahnung. Es bedeutet, wenn sich der Mensch geistig entwickelt, sodass er seinen Engel von gewissen Aufgaben befreit, weil er sie selber übernimmt, dann kann der Engel aufsteigen. Wenn der Mensch das versäumt, steigt der Engel ab. Das heißt, wir haben Einfluss auf die Hierarchien, die über uns stehen. Weil in Wahrheit geht es dann weiter. Wenn der Engel zurückgehalten wird, dann muss der Erzengel für den Engel Aufgaben übernehmen, die von denen er sonst entlastet würde, weil sich der Engel stärker entwickelt. Und so geht es durch. Im Grunde schaffen wir dadurch eine Zurückhaltung in den höheren Hierarchien. Also wir bringen eine Unordnung in gewisser Weise da hinein in das Reich der Hierarchien über uns. Es liegt heute bereits an uns. Und also das heißt, wir müssen geistige Aufgaben übernehmen, wir können sie auch bereits übernehmen. Das fängt an, damit ein bisschen ein Gespür kriegen fürs eigene Karma. Deswegen muss ich noch nicht schauen, wo war ich in einer früheren Inkarnation. Das ist dann meistens eh nur eine Spintisiererei. Wenn es soweit ist, dann erlebt man es. Dann braucht man nicht viel darüber reden. Oder am besten gar nichts darüber reden. Dann weiß man es halt und Ende. Aber wichtig ist zu spüren, wo sind Momente da, wo das Karma etwas von mir fordert, mir eine Aufgabe stellt, zu erkennen, wo sind karmische Verbindungen mit anderen Menschen da und wie kann ich die in einer fruchtbaren Weise sozusagen dieses Karma auflösen oder weiterspinnen. Es ist auch zu erkennen, Karma ist nicht immer nur was Negatives. Karma eröffnet auch Wege für die Zukunft. Das ist auch ganz wichtig, weil ist für die Zukunft eben ganz wichtig, auch jetzt was vorzubereiten, bereits für die nächste Inkarnation. Also das heißt, sich freiwillig karmisch mit jemand anderem zu verbinden, jetzt nicht durch eine Untat eben sozusagen, sondern einfach um was vorzubereiten für die Zukunft. Das ist das Karma, das für die Zukunft fruchtbar werden kann. Da geht es nicht darum, dass ich dem anderen was schuldig bin, sondern dass wir einander sozusagen was geben können. Schon durch die karmische Anlage in der nächsten Inkarnation. Das wird sehr, sehr wichtig werden. Ja. Das fünfte Siegel. Das fünfte Siegel. Das betrifft jetzt im Grunde unsere Gegenwartsaufgabe. Das betrifft uns jetzt. Also das heißt, wir sollen jetzt das entsiegeln, was während auch der ganzen Vergangenheit schon in uns veranlagt wurde, das sollten wir jetzt entsiegeln, um zu erkennen, wo ist unsere Aufgabe, wo stehen wir. Und da ist jetzt genau der Punkt, den ich am Anfang gesagt habe, da wird es jetzt schon ein bisschen grimmig. Ich meine, es war bis jetzt nicht alles angenehm, die Reiter, der erste war noch sehr nett, der zweite war ein bisschen kriegerisch, der dritte könnte man sagen, okay, da wird halt viel gehandelt oder was, ist neutral irgendwo, der Tod im vierten war ein bisschen unangenehm, aber wie schaut es denn jetzt aus? Wie schaut es denn jetzt aus? Weil jetzt ist plötzlich nicht mehr das Pferd das Bild. Das heißt nicht mehr diese letztlich gehirngebundene Intelligenz, auf die es ankommt. Sondern jetzt kommt es bereits an auf das neue geistige Erleben, auf die neue Form der Imagination, des imaginativen Denkens, das heißt des geistig wahrnehmenden Denkens. Und da ist das Pferd eben nicht mehr das Bild dafür. Aber was erlebt man dann? Oder wie wird das gekennzeichnet? Man könnte ja jetzt eben denken, dass das ja im Grunde jetzt ein befreiendes Bild ist, ein Bild, ein erhebendes Bild ist, weil dieser Schritt ist ein gewaltiger, in Wahrheit ja ganz, ganz positiver Schritt, wenn wir in diese Wahrnehmung hineingehen. Aber wie wird das geschildert? Und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unterhalb des Altares die Seelen derer, die um des göttlichen Wortes und um ihrer Zeugenschaft willen den Opfertod erlitten hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme, heiliger und wahrhaftiger Weltgebieter, wie lange zögerst du mit dem Gericht, das unser Blut an den Bewohnern der Erde sühnt? Und jedem Einzelnen von ihnen wurde ein weißes Gewand gegeben. Und es wurde ihnen gesagt, sie sollte noch eine kurze Zeit in der Ruhewelt verharren, bis sich auch noch die Schicksale ihrer Mitknechte und ihrer Brüder erfüllt hätten, die gleich ihnen den Tod erleiden würden. Das ist das fünfte Siegel, das ist also unsere Zeit. Das schaut mal auf den ersten Blick nicht sehr freundlich aus. Warum ist da jetzt so ein im Grunde erschreckendes Bild? Und es wird im sechsten Bild dann nicht besser. Ich habe das die letzten Male schon so ganz leise oder halblaut angedeutet. Es geht eben jetzt darum, in dieser Kulturepoche, dass zumindest ein Teil der Menschheit ganz bewusst die geistige Wahrnehmung sich erwirbt. Also das heißt, über das Verstandesdenken hinauskommt zu einer wirklich konkreten geistigen Wahrnehmung. das steht vor der Tür. Es ist so, dass es in einer gewissen Weise, aber das wird eben nicht die beste Weise sein, auf natürliche Art kommt, also das heißt ohne Schulung, ohne es bewusst anzustreben, und da man aber dann unter Umständen gerade mit der Imagination nicht viel anfangen kann, weil man dann zwar seelisch-geistige Erlebnisse hat, unter Umständen wieder aber verbunden mit sinnlichen Bildern, weil man das nicht so genau trennen kann, aber man wird nichts anfangen können damit. Es gibt schon heute genug Probleme, die Menschen mit sowas haben und die deswegen zum Psychiater oder sonst wo erinnern, namentlich in Amerika drüben. Die sind uns in der Beziehung voraus, nämlich. Gerade weil sie so stärker mit den Widersacherkräften zu kämpfen haben, namentlich mit den Arimanischen. Also das ist gerade dieses natürliche oder Natur- oder kulturbedingte neue Hellsehen öfter da, als man denkt. Es ist nicht mehr ganz das Alte, aber es ist eben auch nicht das wirklich neue Bewussterung. Es ist ein zwar neues, aber das viel Charakter vom Alten hat. Also das nicht so, das erst geschult werden muss. Sagen wir es einmal so. Also die könnten alle was damit anfangen, wenn sie mit einer bewussten Schulung anfangen. Dann ist das was ganz Positives und dann brauchen sie auch nicht mehr zum Psychiater rennen. Also das heißt, sie sollten eigentlich, wenn ich das jetzt so sage, Geisteswissenschaft studieren in Wahrheit. Dann wäre ihnen wahrscheinlich am besten gedient. Aber dazu müssen sie halt auch von selber bereit sein. Also da ist es am heikelsten, denen dann was aufschwatzen zu wollen. Wenn sie es selber finden, schicksalsmäßig, dann ist es gut. Und wenn man ihnen gerade schicksalsmäßig eben begegnet und dann den richtigen Impuls geben kann, dann ist es gut. Aber da darf man am allerwenigsten dann falsch machen und sie irgendwo hindringen wollen. Aber unter Umständen gibt es dann ein hilfreiches Wort, das der Schlüssel dafür ist, dass sie das bewusst in die Hand bekommen. Aber jedenfalls in dieser Epoche geht es wirklich darum, dass zumindest ein Teil der Menschheit bewusst dieses geistige, imaginative Denken, dieses imaginative Schauen sich erwirbt. Als erste Stufe. Ich meine, dann wird überhaupt erst die Möglichkeit sein, bewusst aus dem geistigen Erleben heraus halt einfach auch die Erde zu gestalten. Und das wird mitwirken, auch bei der Gestaltung ja bis in die Technik hinein. In Wahrheit wird das mitspielen, aber vor allem bis in die Gestaltung der Natur hinein. Weil wir müssen denken, wenn ich sagte, wir müssen die ganze Erde umwandeln, ja, dann betrifft es auch die ganze Natur. Also ihr dürft euch die Umwandlung jetzt nicht einfach nur so vorstellen, wir machen jetzt die ganze Erde zu einem technischen Apparat. Ich meine, obwohl Steiner mal es sagt, die Erde wird ein selbsttätig elektrischer Apparat werden in der Zukunft. Also das wird zumindest auch eine Rolle spielen. Die Erde wird in vergleichsweise nicht so kurzer Zeit, also damit meine Jahrhunderte bis Jahrtausende noch, aber das ist für die Erdentwicklung gar nichts, wird sie völlig anders ausschauen als heute. Und die Natur wird anders ausschauen. Und die Natur wird zur Kultur werden, zur Kulturlandschaft. Und zwar komplett. Bis in das kleinste Landschaftsprofil hinein. Das heißt, es wird eine Landschaft sein, die durch den Menschen geformt ist, mitgeformt ist. Das wird kommen, das ist unsere Aufgabe. Aber es kann natürlich viel schief gehen, weil es wird dazu technischer Kräfte auch bedürfen, es wird dazu aber vor allem gewaltiger Lebenskräfte bedürfen, wir Menschen werden auch die Lebenskräfte in die Hand bekommen, noch während dieser Erdentwicklung, und das ist mit einer riesigen Verantwortung verbunden, das ist die Zeit, wo Rudolf Steiner sagt, ja, man wird auch in den Laboratorien Leben schaffen können, ja sogar tierisches Leben schaffen können, aber das darf erst dann passieren, wenn der Labortisch zum Altar wird, wenn also eine ganz andere geistige Gesinnung drinnen ist, weil sonst wird gerade aus dem was fürchterlich Schädliches herauskommen. Aber das muss nicht passieren oder muss jedenfalls nicht ausschließlich passieren. Ich meine, es wird immer halt einen negativen Teil sicher auch geben. Das war immer so in der Menschheitsentwicklung, aber wir müssen eben viel dazu tun, in die positive Richtung zu gehen. Und dazu ist notwendig wirklich zumindest einmal diese elementare geistige Wahrnehmung zu entwickeln, dass das mehr Menschen entwickeln und aus dem heraus zum Beispiel Wissenschaft betreiben, aus dem heraus der Technik ihre Richtung geben, indem sie das auch mit berücksichtigen und mitnehmen. Also gerade Leute, die auch im äußeren Leben ganz praktisch drinnen stehen, nicht für Leute, die im Kämmerchen sitzen und jetzt geistig Fernsehen gehen sozusagen. Das ist es nicht, sondern es ist einfach eine wirkliche Lebensaufgabe dann, also eine ganz praktische Lebensaufgabe. Also darum geht's. Aber um dieses seelisch, rein seelisch bildhafte, imaginative Erleben zu erwerben, muss das Seelenleben verstärkt werden. Muss die Intensität dieses Seelenlebens wesentlich intensiver werden. Das heißt, dieses Seelenleben muss in eine gewaltige Erschütterung versetzt werden. Und eine Erschütterung, die ich aber voll bewusst aus dem Ich heraus in der Hand habe. Und durch diese Erschütterungen werden wir durchgehen. Die werden wir erleben. Das ist genau das, was hier geschildert wird. Und das heißt, es werden uns seelische Erschütterungen treffen. Man darf sich also nicht vorstellen, dass der Weg in dieses geistige Schauen eben einfach ein bequemer Weg ist. Es wird kein bequemer Weg sein, sondern er wird gewaltige Erschütterungen mit sich bringen. Er wird jedes Mal im Grunde, wenn ich über diese Schwelle drüber gehe, wirklich mit dem Todeserlebnis verbunden sein. Und das hat eben immer zwei Seiten. Es hat die Seite, dass hier einmal die Welt von mir verschwindet, dass ich die Bindung daran verliere, bis zur Bindung teilweise an meinen Körper, zumindest in diesem Bewusstseinserlebnis verliere. Und das ist immer ein Sprung. Auch wenn ich vorher weiß, das geht ja in ganz was Lichtes und was Positives hinein. Aber der Absprung von da fällt uns trotzdem nicht leicht. Und der ist mit der größten Bewusstseinsintensität eben verbunden. Ich sagte also, der Tod ist eigentlich der bewussteste Moment. Durch diesen Absterbensvorgang, diese Trennung vom physischen Leib, entsteht ein gewaltiges Bewusstseinslicht. Und das hat jetzt mehrere Aspekte. Dieses Licht ist ganz positiv, weil das trägt uns also dann durch die geistige Welt durch. Aber es ist eine immense Bewusstseinsintensität. Eben weil sie so immens ist, blendet sie uns zum Glück in der Regel sofort. Und blenden heißt in dem Fall, dass wir einfach gar nichts erleben. Blenden heißt, ich bin blind, ich sehe nichts. Ich bin so geblendet, dass ich gar nichts sehe. Und das ist gut. Das ist gut, weil wenn ich es unvermittelt erleben würde, wäre es der unglaublichste Schmerz, den ich erleben könnte, nicht wahr? Weil Bewusstsein hängt immer eben mit diesem Schmerz zusammen. Nur dort, wo Schmerz ist, ist Bewusstsein. Normalerweise ist es halt so gedämpft, dass uns das gar nicht auffällt. Aber in Wahrheit, jedes Licht, das uns trifft, ist ein Schmerz im Auge. Es ist halt so wohl dosiert, dass wir es eigentlich nicht als dieses empfinden. Halt vielleicht bei den unsympathischeren Neonröhren schon eher, wenn man ein bisschen sensitiv ist dafür. Und beim warmen Licht weniger. Aber trotzdem, selbst beim wärmsten und angenehmsten Licht, ist es eigentlich ein leiser Schmerz, der passiert. Bewusstsein ist immer mit dem verbunden. Es führt uns über eine Grenze. Es ist immer so ein kleines Sterben ist da drinnen. Das nützt nichts.
Und eine kleine Anmerkung.
Ja, bitte.
Stelle, bitte.
Bitte?
Und zwar eine kleine Anmerkung.
Ja, ja, bitte.
Es ist völlig wurscht, wodurch ich die Erschütterung habe. Die Bewusstheit habe ich dann, wenn mir der Schmerz dann auch wurscht ist.
Ja,
ich nehme Erkenntnis, ja, gibt's, ist
genau.
Aber eigentlich völlig uninteressant.
Genau.
Es geht um ganz was anderes.
Ganz genau.
Und
ja.
Das kann auch bei schönen Erlebnissen passieren.
Kann auch passieren,
da
ja.
Bewusstsein davon ja ist, aber es geht um was anderes.
genau. Ja.
Nicht außer Acht lassen, dass man da auch Sensibilität dafür kriegt, dass auch im Schönen Bewusstheit liegt.
Das ist schon richtig. Das ist schon richtig. Können wir noch mal ausführlicher darüber reden? Ich glaube, es ist heute zu, sonst wird es zu lang. Wir sind schon wieder über 21 Uhr drüber.
Okay.
Ja, aber es geht um ein sehr, sehr intensives Erlebnis, das dabei notwendig ist. Und darum wird es also hier auch so beschrieben, also ganz ungeschminkt so beschrieben. Aber man muss jetzt auch wieder nicht fürchten davor, dass man glaubt, ich halte das nicht aus. Ich meine, es wird eben immer gedämpft auf das Maß, das man erträgt in Wahrheit. Gerade noch erträgt. Weil es geht eigentlich darum, die Bewusstseinsausweitung, also das heißt die Weiterentwicklung des Bewusstseins, heißt im Grund immer ein Schritt über die Grenze dessen zu gehen, über die ich bis jetzt gehen konnte. Also ich konnte bis jetzt bis zu einer bestimmten Grenze gehen und die geistige Entwicklung heißt der nächste Schritt. Nur der nächste Schritt, nicht 10 Schritte. Ein Schritt darüber. Und dort blaust uns sozusagen der Wind ins Gesicht. Also das heißt, dort wird's einfach sehr intensiv und dort beginnt einfach dann dieses wirkliche seelische, geistige Erleben aufzuleuchten, das am Anfang eben dann noch ganz vage ist, ganz verschwommen ist und man fängt nichts damit an, man weiß nicht, okay, jetzt erlebe ich was nichts mit dem Körperlichen und auch nicht mit dem Sinnlichen eben zu tun hat, aber es ist irgendein Erlebnis da, aber es ist ganz anders. Ich kann nicht sagen, ich sehe es eigentlich. Das ist ja das Interessante bei der Imagination. Ich kann nicht eigentlich sagen, ich sehe es wie ein sinnliches Bild. Es ist ein seelisches, ein rein seelisches Erlebnis. Es hat keine der Sinnesqualitäten. Und trotzdem erlebe ich ein seelisches, das ich in abgeschwächter Form auch an verschiedenen Sinnesqualitäten erleben kann. An Farben, an Gerüchen, an Tasteindrücken. Aber das ist halt nur was Abgeschwächtes, was ich mit den Sinnen habe. Jetzt erlebe ich es in seiner reinen Form und da ist es ganz anders. Da ist es ganz anders. Aber das gibt mir die Möglichkeit, es trotzdem in sinnliche Bilder zu fassen und so zu schildern, weil sonst könnte ich es gar nicht kommunizieren. Also das heißt, die Bilder sind schon sehr sorgfältig ausgewählt und gerade beim Johannes ist sehr deutlich, dass die Bilder wirklich sehr bewusst von ihm gewählt sind. Und ausgestaltet sind. Man darf sich nicht vorstellen, dass er das genauso erlebt hat, sondern er hat dieses seelische Erlebnis und er setzt es um in ein sinnesartiges Bild, wobei er durchaus Anleihen nimmt aus dem Alten Testament oder so. Es sind viele Bilder drinnen, die zum Beispiel in den Prophezeiungen des Daniel drinnen sind. Also da ist sehr viel. Da kommen die meisten Elemente kommen dort schon vor. Das braucht man nur mal nachlesen dort. Es hat viele Gemeinsamkeiten, aber auch leise Unterschiede drin. Und es ist eben doch eine Zeit vergangen seitdem. Und vor allem fast er ist der Johannes also wesentlich bewusster. Beim Daniel war es wirklich eben eine Vision oder mehrere, eine ganze Menge Visionen gehabt. Das heißt, dieses alte Hellsehen noch, das noch nicht so stark vom Ich durchdrungen ist und was auch wirklich stärker ans Körperliche gebunden ist und daher automatisch geradezu in sinnesähnliche Eindrücke umgesetzt wird. Das war eben beim alten Hellsehen so. Und aus dem kommen die Bilder. Aber die Bilder sind trotzdem stimmig natürlich irgendwo. Aber es sind eben trotzdem nur Bilder. Die geistige oder seelische Realität schaut anders aus. Das muss man sich immer dabei bewusst sein. Aber es geht also hier jetzt in unserer Epoche darum, diesen einen kleinen nächsten Schritt zu machen und einmal die ersten feinen Eindrücke zu bekommen und sich wirklich ganz bewusst und sicher zu sein, okay, das ist jetzt nicht meine Fantasie und schon gar nicht eine Fantasterei, weil Fantasie ist ja schon was Gutes, da steht eine Imagination dahinter, nur die Fantasie hat eben auch noch das Sinnesähnliche. Also die muss ich wegkriegen, den Vorhang muss ich wegstreichen und wirklich die Imagination dahinter, das rein seelische Erleben. Also das, sage ich mal, ist in unserem Jahrhundert, also jetzt im 21. Jahrhundert, eines der wichtigsten Dinge, was es zu entwickeln gilt. Das wirklich bis zur wissenschaftlichen, bis zur geisteswissenschaftlichen Erkenntnis zu erheben. Da hat ja Rudolf Steiner einfach unheimlich viel vorgegeben. Nur jetzt ist das Jahrhundert angebrochen, wo ja eigentlich so wie wir draußen die Forscher in der Chemie, in der Physik oder sonst so haben, sollte man eigentlich viele Geistesforscher draußen haben, die nicht nur im Buch studieren, was hat Steiner gesagt, sondern die jetzt die ganzen großen weißen Felder untersuchen, die noch frei sind auf der geistigen Landkarte. Und weiß, nicht einmal Rudolf Steiner konnte alles schildern. Das ist ein Bruchteil, die geistige Welt ist unerschöpflich im Grunde. Und da sind viele Bezirke offen und viele Bereiche zu entdecken und vieles auch im Detail halt weiter zu forschen auch. Geistig auch weiter zu forschen und in Zukunft auch zu verbinden, äußere Forschung mit der geistigen Forschung. Also der ideale Forscher der Zukunft für die nächste Zeit ist der, der beides miteinander verbinden kann. Also namentlich in den Lebenswissenschaften, in der Biologie zum Beispiel und diesen Dingen. Ich meine, Biologie zum Beispiel ist an den Unis heute eine der materialistischen Wissenschaften. Viel materialistischer als die Physik, in Wahrheit. Ich meine, die Physik weiß, die Grundlage der Welt, ich kann Materie nicht auf materielle Weise erklären. Dahinter steckt etwas, was ich vielleicht mit Formeln beschreiben kann, aber was sicher nicht materiellen Charakter hat. Was es ist, kann ich mir zwar noch nicht vorstellen, aber ich weiß jedenfalls, also Materie im klassischen Sinn ist es nicht. Atome sind keine Kugeln und Elementarteilchen sind keine Kugeln, die man vorstellt, sondern es ist was irgendwie auf unbegreifliche Weise als Wirkung erscheint im Raum und die kann ich mit gewissen mathematischen Zusammenhängen beschreiben, wie wahrscheinlich die auftreten, aber selbst der härteste Stoff ist im Grunde Täuschung. Die Physik weiß das. Auch wenn die meisten Physiker jetzt philosophisch nicht näher darüber nachdenken, aber im Grunde wissen sie es. Und im Prinzip ist die Physik heute, namentlich also die theoretische Physik, man kann sagen, eine spekulative Geisteswissenschaft. Aber das heißt, sie zielt ab auf eine rein geistige Erklärung der Welt letztlich. Sehr abstrakt natürlich, von geistigen Wesen reden sie nicht. Aber die Grundlage der Welt, die sie in ihren Formeln einzufangen versuchen, ist was rein Geistiges letztlich. Also was rein abstrakt Geistiges heute noch, aber im Grunde suchen sie nach einem rein geistigen Grund der Welt. Bei den Physikern ist es da. Und Einzelnen ist das auch durchaus bewusst. In der Biologie schaut es viel schlimmer aus. Weil die bohren nicht so tief hinein sozusagen, denn die bleiben mehr an der Oberfläche des Materiellen, von mir aus bei den Molekülen oder wo hängen, und die stellt man sich halt irgendwie doch ziemlich materialistisch vor und das reicht dafür. Und daher sind gerade die Lebenswissenschaften heute, also ich will jetzt niemand was nachsagen, aber meine Erfahrung ist, dass gerade Biologen, wenn sie was vom Geistigen hören, dann kriegen sie einen Scheukrampf. Also vor allem nämlich dort, weil sie ja nicht, und da muss ich Ihnen wieder absolut recht geben, weil ja eine große Rolle die Evolutionslehre spielt, die halt an Darwin anknüpft oder was daraus geworden ist, und dass sie eines ja nicht wollen, dass irgendwo Gott mit einem Hokuspokus eingreift und sozusagen die Entwicklung der Lebewesen steuert. Und da haben sie recht, weil so passiert es ja nicht. Das habe ich auch das letzte Mal ganz deutlich gesagt, man darf sich nicht die Weltentwicklung so vorstellen, der liebe Gott hat irgendwo sein Ingenieurbüro, wo er einen großen Plan drinnen hat, wie die Welt im Detail ablaufen wird. So läuft die Weltschöpfung nicht. Die Weltschöpfung ist ein künstlerischer Prozess und der ist immer in lebendiger Bewegung und da sind viele Möglichkeiten offen und was sich im Moment realisiert, steht nirgendwo vorher. Nirgendwo. Was vorgegeben ist als Weltenplan, ist ein gewisser Rahmen, in dem sich das bewegt. Aber innerhalb dieses Rahmens sind unendlich viele Möglichkeiten. Und vielleicht außerhalb desselben auch unendlich viele, die nicht realisiert werden, die eben nicht im Plan drinnen
liegen.
Die
wesentlichen, die geistigen Impulse.
Die geistigen Impulse sind also das Wesentliche drinnen. Also in Wahrheit kann man das in die Biologie auch einführen. Aber das fällt heute noch sehr schwer, also das wird das nächste Erringen sein. In der Physik gelingt es schon ansatzweise. Die Chemiker halten sie ziemlich raus, die sind meistens am wenigsten philosophisch, die panschen halt herum mit ihren Sachen. Ja, aber die Biologen ist der nächste Schritt, eben wirklich die Lebensebene. Und eben da zum Beispiel auch das Wirken der ätherischen Kräfte wirklich konkret zu erforschen. Zu sehen, wie wirkt es konkret bei der Pflanze, bei jener Pflanze. Wie wirkt es in dem Organ wie in jenem Organ. Das sind Sachen, die eigentlich ganz streng wissenschaftlich untersucht werden. Dazu gehört eben auch ein geistiges Wahrnehmungsvermögen bis zu einem gewissen Grad. Das kann ich nicht mit Spekulation machen, sondern da muss ich geistig wahrnehmend sein. Und der Rudolf Steiner hat dazu alle möglichen Beispiele gegeben. Aber das sind trotzdem ein paar Beispiele von Hunderttausenden, die noch zu erforschen sind. Das müssen wir auch sehen. Wie in der äußeren Forschung. Es gibt vieles zu erforschen. Ich meine, gerade auch was Krankheit, Gesundheit betrifft, aber jetzt nur auf der biologisch-ätherischen Ebene, da gibt es so viel zu erforschen noch. Ich meine, dann kommt die ganze Wissenschaft auf eine höhere Ebene. Und in dem Jahrhundert sollte das passieren. Wird auch. Wird auch passieren. Ich bin guter Hoffnung, dass es passieren wird in dem Jahrhundert. Im 20. Jahrhundert war ich dann mal ein ganz starker Gegenimpuls und er ist jetzt auch da, aber der ist notwendig, um uns zu reinigen von den falschen geistigen Impulsen oder von den scheingeistigen Fantasien, die noch nachschwingen aus der Vergangenheit. Weil man muss denken, gerade im christlichen Mittelalter, weil die Menschen ja gerade im christlichen Mittelalter nicht hellsichtig waren, das heißt nicht imaginativ erleben konnten, die meisten zumindest. Also namentlich dann in der Hochscholastik. War es finster, komplett finster. Für die größten Denker gerade in der Scholastik war es finster geistig, sonst hätten sie nicht diese scholastische Philosophie hervorbringen können. Aber das heißt auch, dass sie sehr viele Ideen ausgesponnen haben, ohne wirklich geistig gesehen zu haben, was dahinter steckt. Und da ist manches zwar sehr intelligent und sehr gescheit, aber oft auch an der Sache vorbei, in Wahrheit. Weil es eben Spekulation und nicht wirkliche geistige Wahrnehmung ist. Und diese Dinge sind aber dann fast Dogma geworden und haben sie weitergeschleppt. Und jetzt kommen halt die Naturwissenschaftler darauf, irgendwas passt da nicht dran. Und sie haben recht, weil da einfach etwas aus einer Spekulation mitgeschleppt wird, was halt nicht richtig war. Wo eigentlich schon damals eine materialistische Fehldeutung auch des Geistigen drinnen war, weil man es sich anders nicht mehr vorstellen konnte. Und das müssen wir loswerden, das müssen wir in dem Jahrhundert auch loswerden. Das heißt, damit fallen wahrscheinlich auch manche liebgewonnene spirituelle Ideen, die aber in Wahrheit Scheinideen sind oder Scheinbilder waren. Da wird vieles auch fallen müssen. Und wir müssen als wirklich sehr ernsthaftes, konkretes, ja, wie soll ich sagen, wirkliches Ergreifen des Geistigen haben. Und es genügt nicht mehr, in der Fantasie allein im Geistigen zu leben. Die kann anregend sein und man muss es gerade den Kindern zum Beispiel bringen. Die brauchen sehr viel Fantasie, wo in der Fantasie wirklich das Geistige drinnen lebt und das in sinnliche Bilder, in richtige Bilder hineingegleitet ist. Das brauchen wir. Aber wir brauchen auch dann später die Menschen im Leben, die gerade wenn sie die richtige Vorbereitung haben, über das hinauswachsen können, die sinnlichen Bilder aus der Fantasie abstreifen können und eben in dieses wirkliche imaginative Erleben hineinkommen. Und dann Forscher auf dem Gebiet werden und zugleich auch im Äußeren forschen. Das wäre das Programm einmal, sage ich, für das Jahrhundert. Das sollte passieren. Und da muss man jede Sentimentalität und jede Empfindlichkeit gegenüber materialistischen Denkern oder so ablegen und sagen, Mensch, reden wir uns zusammen, wir müssen ganz handfest darüber reden. Ich will da nicht irgendeine schöne Fantasie einreden, sondern da reden wir knallhart darüber sozusagen, was das bedeutet. Und darum sind die Schilderungen da so knallhart. Auch die Bilder sind stark. Weil man muss wissen, das sind eins der ersten Erlebnisse, dass die ja erschütternd eben sind. Letztlich sind sie positiv erschütternd. Ich meine, sie schauen aufs Erste, wenn wir es nicht gewohnt sind, so schlimm auch aus. Also das heißt, diese üblen Bilder da sind in Wahrheit gar nicht so übel, wie sie auf den ersten Blick erscheinen. Das heißt nicht, dass das jetzt alles wirklich Zerstörerisches ist. Das ist nur... es ist nur einfach in Wahrheit, er versucht mit diesem Bild die Intensität des Erlebens herauszubringen, die in mir durch und durch geht und der ich trotzdem aber ganz frei gegenüberstehen muss. Das Schwierige, weil das Ich steht in einem Seelensturm dann drinnen. Ja, es macht selber sogar diesen Seelensturm, weil die Imagination muss sich selber gestalten. Und mir wird eigentlich Himmel, Angst und Bang, was da jetzt aus meiner Schöpferkraft heraufkommt und gestaltend wirkt. Und wo ich merke, welche Kräfte sind da drinnen. Ja, vielleicht eben auch am Anfang merke, welche dunklen Kräfte kommen da herauf. Gott, es will. Und über die verfüge ich auch. Darum sagt Steiner gerade für unsere heutige Zeit, es gibt kein noch so schlimmes Ding, noch so schlimmes Verbrechen, zu dem nicht jeder Mensch unserer heutigen Zeit fähig ist. Er hat die Kraft dazu in sich. Und die meisten haben nur ein Glück, dass das Schicksal sich so führt, dass das nicht rauskommt. Also das war in vergangenen Zeiten noch nicht so schlimm. Es ist immer schlimmer geworden, aber jetzt haben wir das in uns.
Wie war das mit der gleichen Vollmacht?
Ja, genau, genau.
Auch das Böse.
Ja, auch das Böse, genau. Wir haben auch die Vollmacht über das Böse, ja. Das ist sehr richtig. Ruben spricht den Satz, den ich so oft zitiert habe, was heißt also bei unserem Ich, dass uns in unserem Ich die gleiche Vollmacht verliehen ist, die ich von meinem Vater erhalten habe. Das sagt der Christus. Das heißt, die gleiche geistige Kraft ist in unserem Ich, die der Christus hat. Keine geringere. Aber jetzt ist die andere Seite, wir haben auch die Kräfte der Widersacher in uns. Ja, mehr noch. Weil, woher stammen die Widersacher? Heute wird es lang, meine Lieben. Aber ich höre bald auf. Woher kommen die Widersacher? Als Widersacher wurden die Engelwesenheiten zum Beispiel ausgewählt, die am alten Mond mit ihrer Entwicklung nicht ganz fertig geworden sind. Die also ein bisschen zurückgeblieben sind, die gewisse Kräfte versäumt haben zu entwickeln. Andere stark und gut entwickelt haben, aber manche nicht. Die waren geeignet, die Widersacherrolle zu übernehmen. Auf der alten Sonne waren das die Erzengel. Auf dem alten Saturn, also der ersten kosmischen Verkörperung unserer Erde, waren das die Achai, die Urengel. Wer wird denn die nächste Widersacher-Hierarchie stellen? Steht nirgends. Wir. Natürlich, wir. Das heißt, es ist die Scheidung der Geister bedeutet auch, dass sich ein Teil aufmacht, die nächste Widersacher-Hierarchie zu werden. Das muss uns auch klar sein. Und das heißt, eben sich auch mit den Kräften der ganzen anderen Widersacher auseinanderzusetzen, von denen zu lernen, von denen Kräfte aufzunehmen, sich damit zu schulen. Und jeder Mensch muss sich damit auseinandersetzen, jeder Mensch muss im Grunde letztlich auch der ganzen Fülle dieser Kräfte begegnen und dann halt letztlich einmal irgendwann frei wählen, welchen Weg gehe ich. Wir müssen es einmal kennenlernen, richtig. Also das ist die Perspektive, die da steht. Ja, ich will damit jetzt trotzdem Schluss machen, ich weiß, es ist jetzt nicht unbedingt so beflügelnder Schluss, es ist einmal ein bisschen ein Dämpfer, weil es heißt, wir haben einige Aufgaben zu machen. Aber man muss heute, glaube ich, darüber sprechen. Und man muss auch dazu sagen, wir können und dürfen heute darüber sprechen, weil wir über die Kraft verfügen, damit fertig zu werden. Und ich sage, wir verfügen darüber. Wir müssen es nur erst realisieren. Wir müssen natürlich tätig werden, aber die Kraft ist eigentlich vorhanden.
Wir müssen es beobachten, wir müssen wieder am Anfang.
Ja, genau. Genau. Ja, damit danke ich euch für eure Geduld. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr belastet mit diesen Dingen, aber es ist die Vorbereitung für das, was noch kommt. Aber es ist für ein großes Ziel, es geht um ein großes Ziel und wir brauchen einfach diese Erschütterung, um die nächste Stufe einfach uns zu erringen. Danke.
Lieber Wolfgang,
ja?
Ich bin aber doch auch dabei.
Ja, sehr fein. Wir hatten dich am Anfang schon vermisst.
Ja, ich habe Goethe-Kreis gehabt.
Ja,
Hörst du nicht pünktlich auf, jetzt habe ich doch noch was
sehr gut. Nein, ich hab nicht pünktlich aufgehört.
Bitte, wo ist das die gleiche Vollmacht des Ichs? In drei Versionen finde ich es nicht.
Ja, es ist in der Fassung von Emil Bock. Es ist in den meisten Übersetzungen, auch bei Luther oder in der Einheitsübersetzung, ist es ein bisschen unklarer formuliert.
Ich habe es im Bock auch gesucht.
Und zwar, warte, ich kann das genau sagen, ich muss nur blättern.
Erstmal auswendig, oder?
Ja, ich kann es noch nicht ganz auswendig, nein. So.
Was? Neugierig, wie das bei mir lautet. Ich habe drei Versionen, ja. Aber einen Bock auch.
Ja, genau. Ich werde es gleich gefunden haben. Hoffe ich doch.
Sonst
wird es nicht. Warte. Okay. Bitte. Schiedsrichterbrief. Wo ist es? Ja, ich habe es. Es ist das zweite Kapitel bei dem Schreiben an die Gemeinde von Thyatira. Also zweites Kapitel, und zwar genau die Zeile, der Vers 27.
Dankeschön.
Dort steht es, die gleiche Vollmacht des Ich soll im Eigen sein, die ich von meinem Vater empfangen habe. Und ich will ihm den Morgenstern geben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist zu den Gemeinden spricht.
Also schon am Schluss.
Ist am Schluss, ja, dann kommt das dritte Kapitel.
Ich danke dir.
Bitte.
Und allgemein, schönen Abend, schöne Woche.
Danke. Euch auch. Danke fürs Dabeisein, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal.
Danke,
gute Nacht. Gute Nacht. Schlaft's gut, trotz der Apokalypse.
Gerade.
Oder durch.
Papa.
Gute Nacht, schöne Woche. Ich klinke mich einmal aus, dass ich einen anderen Anfang mache. Papa.